Wahrheit.
Gibt es heute gleich zwei absolute Wahrheiten. Die eine ist, ich habe von Musik überhaupt keine Ahnung. Und die andere ist, ich mag Musik trotzdem und bin in manchen Fällen noch ein kleines Groupie, das sich freut wie ein 14-jähriges Kind, wenn die Stars endlich wieder auf die Bühne gehen. Und die bringen auch jetzt ein neues Album raus. Also die Leute, wo ich die Musik gar nicht so schlecht finde. Und deswegen habe ich sie eingeladen hier in mein kleines Podcast-Studio. Ich begrüße ganz herzlich heute die Herren Smith und Smart. Hallo und guten Tag.
Hey, Markus.
Hallöchen.
Schön, dass es so eine Leute wie dich gibt. Gleich mal vorneweg. Also die wirklich noch so dazu stehen und Groupies sind und Fans sind, vor allem keine Ahnung von Musik haben, ist besonders gut für Leute, die Musik machen.
Es ist ja, also es ist mir tatsächlich sozusagen immer so eine Mischung aus peinlich und beschämend, wenn ich so denke, du kennst die Leute, du hast mit denen zusammen beim Radio gearbeitet und da müsste ich ja einfach mal so eine professionelle Abgekühltheit einstellen. Ja? Dass man so immer, ja, also, ne, man kennt sich so Kollegen hier so, hey, ja, wie geht's? Aber tatsächlich, immer wenn ihr live unterwegs seid, finde ich das schon ganz gut. Und außerdem dient dieser Podcast, also die Wahrheit ja immer diesem Blick hinter die Kulissen, also mal mit Leuten zu reden, die Dinge machen. Und weil ich ja schon gesagt habe, dass ich keine Ahnung von Musik habe, werden wir natürlich heute keine Musiksendung machen. Also ich möchte tatsächlich mal wissen, wie das ist, als Musiker sein Geld zu verdienen, aber nicht Rick Astley oder Justin Timberlake zu sein, aber auch nicht sozusagen auf der anderen Seite gibt es ja immer diese Leute, die machen Musik, weil es ihr Herzblut ist und stellen sie einfach ins Netz und dann hört man nie wieder was von denen, aber die Musik ist total geil und ihr seid tatsächlich so...
Und alle Labels sind scheiße und so.
Ihr seid so Businessman, aber auf eine gute Art und Weise,
glaube ich. Ja, manchmal fühlt man sich aber auch so. Sehr gut. Darf ich gleich noch was zu dem peinlich sagen, was du gerade gesagt hast?
Ja, mach mal.
Weil, das kannst du dir vielleicht so erklären, wenn ich zu dir komme und habe ich auch schon mal gemacht und habe Probleme mit meinem Rechner, ja, und da ist dann irgendwas auf der Festplatte nicht in Ordnung, habe irgendwo ein Virus, oder dann ist für mich dann genauso peinlich, wenn ich zu dir komme als Computer-Nerd und ich dir dann noch nicht mal sagen kann, irgendwie wie, was und wo die Einstellungen auf meinem Rechner sind, weil ich keine Ahnung davon habe. Also dann geht es mir halt genauso. Wie du sagst, du findest es dann vielleicht peinlich, wenn du zugeben musst, dass du vielleicht Musik von uns gut findest.
Nee, das ist ja nicht so, da geht es nicht darum. Also meine erste Platte war Milli Vanilli. Die habe ich mir gleich zweimal gekauft. Das ist peinlich, weißt du?
Aber das ist nicht peinlich, nee, das ist Standard.
Ja, okay, aber es ist so awkward auf so eine ganz bestimmte Art und Weise. Und was ich jetzt meine, ist so dieses, man geht, euer Eröffnungskonzert von der letzten Platte.
Ja.
Da geht man so zu einem Eröffnungskonzert, stellt sich irgendwie so in die Mitte von der Crowd, die also auch dicht ist, und wird dann auf einmal namentlich genannt. Und denkt so, oh mein Gott,
Hilfe! Ach, das ist peinlich.
Ich möchte lieber am Boden versinken. Ja, nicht, weil es mir peinlich ist, dass sie mich kennt, aber sozusagen, weil ich mich dann halt wirklich wie so ein Groupie fühle. Und das ist halt...
Aber Groupies kennt man doch nicht mit Vornamen eigentlich, oder? Also
das müsst ihr uns gleich erzählen. Da habe ich natürlich auch keine Ahnung von.
Okay.
Ist auch egal.
Das war eigentlich mal nett gemeint, aber der Gegenteil von nett ist halt nett gemeint. Ne? Also
nee,
nett ist dieses, hey, Markus Richter ist auch da, mach mal Lärm.
Das ist ja super. Aber es ist halt so dieses, oh mein Gott, sie haben meinen Namen genannt.
Ja, stimmt. Okay. Ich sag nächstes Mal was anderes.
Nein, gerne. Also verstehst du, es ist ja...
Gott. Also würde mir aber auch so gehen.
Eigentlich wollte ich jetzt nicht eine Stunde Seelenstriptease machen, sondern vielmehr mal vorstellen. Ja, dafür gibt es andere Formate an anderer Stelle.
Radio vielleicht nicht so geeignet für Striptease.
Es ist ja auch hier kein... Wir machen ja Internetradio. Egal.
Internet.
Kommen wir...
Hinterm Bettradio.
Also fast, ja, kann man so sagen. Aber es ist schön.
Was ihr nicht wisst, ist, wie es hier aussieht. Und es ist natürlich wie immer ohne Hosen podcasten. Aber das ist eine andere Geschichte, die an einer anderen Stelle erzählt werden soll.
Stellst du Fotos online eigentlich?
Na, die Webcam läuft.
Ah ja, gut, dass ich die noch nicht entdeckt habe.
Ja.
Guck mal ihren Kaffee.
Ja, ja.
Das ist der Kaffeegrund.
So, Smith & Smart.
Jawohl.
Jemand, der diese Band überhaupt gar nicht kennt, beschreibt sie mal bitte in 5 Sätzen.
Smith & Smart bestehen aus Max Smart und Robert Smith, das sind wir beide. Ursprünglich geplant als minimale Hip-Hop-Crew, das heißt, es gibt einen MC, das bin ich, und einen DJ, das ist er. Und dann mit dem Versuch, das Maximale aus den minimalen Mitteln rauszuholen. Also basierend halt auf, musst du dir vorstellen, DJ, was macht ein DJ, legt halt ein Beat auf, was macht ein MC, der nimmt das Mikrofon und rappt drüber, so, das kann jetzt irgendwie also ganz minimal sein, aber dann wollten wir halt herausfinden, was man noch alles damit machen kann. Mhm. Dem liegt halt der Ursprung zufolge. By the way, sind wir halt beide Berliner und wie es halt auch in der Musik meistens gang und gäbe ist, vor allem im Hip-Hop, dass man halt erstmal sein Umfeld so mit einbezieht, also dass man über sein Hood rappt oder das, was einen sozusagen tagtäglich begegnet. Das ist bei uns natürlich dann weniger die Goldkette und der Ferrari, sondern halt eher die Sozialversicherungskarte und das Gespräch mit der Ex-Freundin oder was ich was.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Also wo kommt es her?
Kennengelernt haben wir uns im Geburtstagsclub. Das ist ein Club in Berlin. Es war so, dass ich halt schon ziemlich lange Musik gemacht habe, 8, 9 Jahre, also was so Hip-Hop-mäßig angeht und Beats programmiert und hatte auch 2 Bands, hatte dann aber keine Lust mehr, wollte dann selber was machen, habe dann ein Soloalbum gemacht und wollte dann aber auch nicht mehr so ein Bandding machen, weil ich keine Lust mehr hatte, im Proberaum auf andere Leute zu warten. Und ja, das geht ja auch um Zeit dann, ja. Und dann war es für mich halt einfach mal alles selber zu machen, Beats machen, alles komplett selber, selbst die Texte selber zu schreiben, was ich ja normalerweise nicht mache, ist ja klar. Aber, und dann habe ich halt gedacht, okay, ein DJ wäre geil. Und dann habe ich im Geburtstagsclub Rick gesehen, wie er aufgelegt hat, auf einer Party. Allerdings hat er auch nicht wirklich aufgelegt, sondern stand nur nebendran, also nicht am normalen DJ-Set, so nebendran und durfte ab und zu mal so in den Breaks von so Beats so ein paar Mal reinscratchen.
Okay.
Und es sah sehr hübsch aus. und hatte auch ein bisschen Niveau vom Scratchen her, davon dachte ich zumindest.
Das damalige Niveau.
Und dann wollte ich ihn irgendwie anquatschen, dann hat er aber mit seiner damaligen Freundin die ganze Zeit irgendwelche Diskussionen gehabt, da wollte ich dann nicht stören. Und als es dann schon 4 Uhr morgens war und ich dann halt auch auf dem Sofa vor mich hin vegetierte und eigentlich gehen wollte, so, weißt du, kennst du so 4 Uhr morgens, so, geh jetzt echt nach Hause, ich will morgen auch noch was reißen und keine Ahnung. Ja, ein Bier noch. Und dann sitzt er auf einmal neben mir und dann denke ich so, da kann der Stell, kannst du weiter erzählen vielleicht?
Das ist er doch, hat er gedacht. Und dann hat er, und die Freundin ist auch weg, er steht jetzt ganz alleine neben mir, ich muss ihn anquatschen, hat er gedacht. Hat er auch gemacht. Und da hat er mir erzählt, es sah echt total super aus, was du da gemacht hast. Hat sich auch toll angehört. So, und ich, dann hat er mir die Geschichte erzählt, die jetzt schon erzählt worden ist. Und kurzum hat er mir seine Nummer gegeben und gesagt, ruf mich doch einfach mal an. Mhm. Dann können wir ja mal ein dickes Ding starten. So. Und,
Das habe ich jetzt nicht gesagt mit dem dicken Ding. Das lief wahrscheinlich dann dein Film dann schon ab. Aber.
Genau. Naja, klar, ich war ja damals 19 oder 20 war ich.
19 war
ich. Ihr seid jetzt 10 Jahre auseinander.
Gott sei Dank warst du schon volljährig. Ich bin 9 Jahre älter. Und das sind auch genau die 9 Jahre, die ich vielleicht länger Musik mache. Und das Coole ist ja, dass ich dann, also die Nummer hinterlassen, er hat sich dann am anderen Tag tatsächlich auch gemeldet auf dem AB, so dieses
ganz eifrig.
Ganz eifrig, junger Mann, 19 Jahre alt. Ja, ist der Rick aus Malsdorf und ja, also hast du mir jetzt eine Nummer gegeben. Und voll geil und ja, meld dich doch mal und ja, ihr Turntable ist euch zu Hause und geil.
Check mal
so.
Mein Scratch.
Und dann dachte ich, okay, ruf. Wieder zurückgerufen, dann bin ich vorbeigekommen nach Malsdorf. Er hat noch bei seinen Eltern gewohnt, hatte im Keller halt irgendwie 2 MKs, 2 Turntables stehen, so einen kleinen Mini-Proberaum. Da kam ich dann an und war dann auch ein bisschen in so einer anderen Welt. Also, weißt du so.
Also, sozusagen, du schon gestanden ist, Berliner Partytier.
Ja,
eher abgefuckt.
Ja, genau.
Hat schon alles
sagen
gesehen.
Sagen wir es mal so, wie es war zu dem Zeitpunkt, 29, abgefuckt. Und also vom äußeren Erscheinungsbild her auf jeden Fall, kommen dann dahin in so eine heile Welt Malsdorf. Also auch jetzt nicht negativ, aber ist halt so. Und dann, weißt du, sein Hund irgendwie springt mich gleich an und im Vorgarten und so. Die Mutter, Bemusterung. Aber alle ganz herzlich. Aber man war halt dann so gleich so mittendrin. Ne? Und dann auch im Proberaum kam auch gleich der Nachbar an. Was macht ihr denn hier und so. Aber so trotzdem konnten wir dann da wirklich arbeiten. Und 2 Wochen, 3 Wochen später hatten wir noch ein Konzert und einen Gig. Und so ging es dann halt gleich los. Und das Schöne war, dass natürlich Rick halt wirklich bis auf die Zehenspitzen motiviert war. Und dieses Ganze, dass wir reden ja auch vom Jahr 2001. Man muss dazu sagen, dass in dem Jahr gerade in Deutschland Hip-Hop schon so ein bisschen gesättigt war. Diese Pionierarbeit, die Anfang der 90er war mit deutschen Hip-Hop, so diese Entdeckungsphase, die wirklich spannend war, also die ich persönlich auch spannend war so ein bisschen weg. Es ging mittlerweile wirklich ums Business. Man hat mit deutschen Hip-Hop konnte man richtig viel Geld machen zu dem Zeitpunkt. Es wurde sehr, sehr viel gesigned.
Sag mal, ein paar große Namen, die aus der Zeit kommen? Also was man
In der Zeit war halt so Samy Deluxe gerade richtig weit draußen, Kool Savas war richtig weit draußen, ganz grundsätzlich Battle Rap ist kommerziell geworden, Curse war draußen, war am Start, Massive Töne waren da, Blumentopf war fast schon eher so ein bisschen geerdigterer Sound, 5 Sterne Deluxe waren immer noch ziemlich gut am Start. Aber es waren halt auch so diese ganzen Kasperle-Projekte, die ich jetzt Gott sei Dank alle vergessen habe. Also es wurde schon sehr, sehr viel gesigned. Ich hatte auch ein Major-Angebot mal mit meiner damaligen Band, das war 1998. Und da habe ich zumindest so diese Art und Weise kennengelernt, also wie damit umgegangen wird.
Welche Band war das?
Die Pilzen. Das war so, waren schon so sehr anarchistische Clowns. Also es hätte auf Major-Basis auch nicht funktioniert, zumal es halt auch nicht die Absicht war. Wir haben ja eigentlich, das war ja so ein Entdeckungstrieb. Also so ganz viele Leute machen Sachen zum allerersten Mal, also haben überhaupt gar keine Ahnung. So ein MK und so, also wie das so Anfang, Mitte der 90er angefangen hat. Also
weil das jetzt gerade, ich muss sagen, die Leute, die keine Ahnung haben, MK ist der Plattenspieler für von Technics, ne?
Ja, genau.
Ist es der MK2, ist der legendäre?
Ja, das ist also die Fender-Gitarre irgendwie oder die Gibson oder so, von was man jetzt irgendwie so, also ist ja auch, also wollen wir jetzt nicht auf den Marken rumreiten, aber das ist halt schon so das Nonplusultra, so der Audi 80 unter den Standard. Also, und dann, also jedenfalls diese Pionierzeit war ein bisschen weg der 90er und ich war halt auch so ein bisschen gefrustet, weil es halt überall so, überall wurde so maßgeregelt, wie deutscher Hip-Hop zu klingen hat, und für mich war sowieso immer das viel spannender, über den Tellerrand hinaus zu gucken und dass Hip-Hop noch viel mehr ist, als einfach nur diese Basis, klar, Hip-Hop so, sind grundsätzlich die vier Elemente, also Scratchen und also Turntablisen, dann das physikalische, das körperliche, halt Tanzen, Breakdance, das Malen, Graffiti und halt auch das viel Sprechen, Rappen, also sich ausdrücken, da sein. Das sind ja eigentlich nur diese Stilmethoden. Aber es ist ja noch viel mehr. Hip-Hop ist ja immer, schwängert sich ja immer an mit verschiedenen Musikstilen. Das fand ich ja immer total geil, dass man da so Soul samplet und Jazz samplet, selbst Heavy Metal samplen kann. Ganz viel selber kreieren kann und selbst definieren kann. Dass es eine frei definierbare Musikform auch gibt. Das aber fand ich spannend.
Also, ihr würdet euch schon sozusagen in die Schublade einsortieren. Also, Smith & Smart ist Hip-Hop.
Ich glaube, dass also ich persönlich würde mich da gar nicht so einsortieren. Es ist nur, man wird einsortiert. Mhm. Und in dem Moment, wo man so ein bisschen in Sprachform rappt, passiert das automatisch. Das ist halt wieder das Stilmittel, was einen dann dahin treibt. Ich finde es auch, wir können uns für mich, es bedarf halt einfach Schubläden, um die Sache zu verkaufen. Sagen wir es einfach ganz, ganz ehrlich, ist halt einfach so. Ich habe auch irgendwie 5 Jahre im Plattenladen gearbeitet. Da musste ich mich ziemlich früh damit auseinandersetzen, immer die Neuware irgendwo einzusortieren. Ich habe selber gehasst, meine eigene Musik, mich selber in Schubladen zu drängen. Aber wenn du auf der anderen Seite Schallplattenverkäufer bist, brauchst du ja auch. Mhm. Bist du ja froh, wenn du Drum and Bass hast und du hast damals in den 90ern Acid Jazz, was überhaupt gar keine Musikrichtung ist. Aber weil es eigentlich nur ein Label ist, Acid Jazz. Aber es gab halt eins viele Musik, die eine Mischung aus Tanzmusik, Jazz, Soul war und die modern war, die dann einfach unter der Rubrik Acid Jazz oder Trip-Hop, das sind ja alles so eine Musikbezeichnung, die es nur so temporär gab, die aber zu den damaligen Zeiten sehr, sehr wichtig waren, um Sachen zu irgendwie einzusortieren und nicht halt irgendwie nur so Soul Dance A bis Z zu haben.
Ja, okay. Und in diesem Umfeld, in diesem Biotop habt ihr euch da gefunden. Ich möchte mal zum Herrn Smith zurückkommen. Du hattest also sagen, diesen Party-Zombie am Start.
Ja, ja.
War das ein Name, den du schon kanntest? Also du warst, wenn ich es richtig verstanden habe, warst du zwar in dieser Szene unterwegs, aber hattest selber noch keinen großen Namen?
Genau, noch gar nicht. Nee. Das war ja auch damals, warum ich da aufgelegt habe. Das war eine Party von meinem Kumpel und ich habe da noch gar keine Platten gehabt. Ich habe zwar schon Plattenspieler gehabt, aber damals noch wenig Geld gehabt, um Platten zu kaufen. Aber ich war da schon drin und hat mich sehr viel, ich war da voll hinterher, hat mich sehr interessiert, so die ganze deutsche Geschichte so und deutsche Sprache und in Reimform, fand ich schon echt super. Und Max kannte ich, die Band war mir ein Begriff vom Überblättern im Plattenladen eher, aber ich habe da nie reingehört. So. Ja. Und aber wenn man dann natürlich erstmal so eine Person trifft und so weiter und dann, ach die Pizzen, ach krass und so, und dann war man natürlich gleich hinterher und hat dann sich angehört und Max hat dann gleich Hörbeispiele vorbeigebracht und seine LP und dann, oh krass, der hat Vinyl gemacht, gleich hier doppelt und so, krass. Und dann hat man sich das reingezogen und dann ist man natürlich dann auch wieder auf so einen Sound gestoßen, den so auch keiner gemacht hat. Also auch schon damals mit seiner Band. Und dann, man kann es dann auch wieder so machen, war das. Und dann, naja, aber ich war dann schon überwältigt. Wir haben dann gleich geprobt und Max hat dann ins Mikrofon gerappt und es war dann gleich eine ganz andere Qualität, als ich davor mit ein paar Jungs mich im Keller getroffen habe und dann so quasi versucht habe zu rappen oder zu freestylen. Und dann kam Max rein. Du hast es gerade schon gesehen mit dem Mikrofon, wie man es einstellen muss und so weiter. Und dann war einfach das Mic ohne Ende aufgedreht von den Voreinstellungen, die wir hatten. Und dann musste man auf jeden Fall erstmal ein bisschen runterdrehen, weil da schon eine geschulte Stimme drin war, die auf jeden Fall schon ein bisschen mehr erzählt hat als wir, weißt du?
War das dann auch so ein Verhältnis Lehrer und Schüler, also so Yoda und Luke Skywalker?
Ja, oder? Na klar, irgendwie kann man das schon so sagen, so, weil er hat mir dann schon, ich war natürlich noch leicht zu beeindrucken, so, ja, und hab die Bubble noch gelebt, während die Bubble, die Blase für Max schon eigentlich zerplatzt war. Er hat da schon hinter die Kulissen alles gesehen und hat den kennengelernt und so, und also wusste schon viel Bescheid und das war dann, da hat man sich natürlich ausgetauscht, aber im gleichen Zuge würde ich sagen, habe ich ihn auch ein bisschen beschwängert, dadurch, dass ich halt so unerfahren war.
Ja, und, absolut. Und das war ja auch das Entscheidende, was ich vorhin sagen wollte. Ja. Man hat schon so viel erlebt, aber auch Negatives halt, so wie die Musik, wie das Musikbusiness halt auch funktioniert und auch so die negativen Sachen, wie es heißt, so, okay, ja, machst du dann so einen Deal und machst du das und bist du bereit, Kompromisse einzugehen und pipapo und wie wirst du eingeordnet, wie wirst du positioniert in der Musikindustrie und so weiter und so fort. Und Rick war ja davon völlig unbefangen und für ihn war dann wieder viele Dinge so zum ersten Mal zu tun. Also dieses, und diese Energie, die habe ich natürlich dann auch gebraucht, beziehungsweise habe ich von ihm natürlich auch bekommen. Klar, ich habe ihn sozusagen so als Padawan-Schüler auf den Weg geschickt, habe aber natürlich dann profitiert von seiner Energie. Dadurch, dass wir uns, so haben wir uns halt gegenseitig, sagen wir mal, wirklich befruchtet.
Jetzt, ich würde heute gerne auch sozusagen ein bisschen erfahren, wie das Ganze finanziell funktioniert hat, zu dem damaligen Zeitpunkt. Du hast noch bei deinen Eltern gewohnt, Rick.
Richtig.
Hast du da quasi, hattest du da irgendwelche Schülerjobs oder war noch völlig.
Das war kurz, ich habe Schule abgeschlossen, dann habe ich in der Firma gearbeitet, so, und dann, Max habe ich kennengelernt, da war ich arbeitslos, weil ich meine Firma, wo ich gearbeitet habe, 10 Monate, die musste.
Perfekt.
Da habe ich noch bei der Firma gearbeitet, genau. Es war 11. September, die Zeit, so. Mhm. Und die mussten mich entlassen, weil viel nach Amerika importiert und so weiter. Wurden Stellen gestrichen, so. Dann war ich ein bisschen arbeitslos, Zivildienst gemacht. Währenddessen waren wir schon am Rocken auf jeden Fall und das konnte ich auch immer ganz gut legen, dass wir Konzerte hatten. Ja, und ich meine, ich bin ja auch erst mit 26 von noch zu Hause ausgezogen. Ich hatte hier und da mal einen Job als Fahrer. Ja. Ich habe beim Jazzfestival gearbeitet. Ich habe in der Kaufhalle Waren aufgepackt und gespiegelt, Regale, also so völlig nur, um meine Krankenkasse zu zahlen, weil der Job da noch nicht so viel... Ja. Also das Projekt zumindest Smart noch nicht so viel abgeworfen hat und irgendwann...
Okay, also sagen die, der Status war sozusagen Jobs erstmal?
Kleine Jobs, ja. Genau. Ja. Und dann kam das aber auch so, wie gesagt, Max hat mich dann auch so ein bisschen in die Club-Szene Berlin gebracht.
Gleich. Ich würde tatsächlich so sagen, ich möchte jetzt den Anfang setzen, also womit verdienen Leute ihr Geld und dann kommen wir sozusagen dazu, ob man davon leben kann. Wie war es bei dir zu der Zeit?
Zu der Zeit... hatte ich auf jeden Fall schon meinen ersten finanziellen Crash hinter mir. Also
wie stellt man das an?
Also muss man halt sofern weiter ausholen, dass ich halt nach der Schule fing es bei mir an, war so dieses, ich wollte ja eigentlich Journalismus studieren und dann habe ich diese Aufnahmeprüfung, ich glaube der zweite Durchlauf oder so, habe ich einen Tag einfach voll verpennt. Also wirklich peinlich, ja, gebe ich euch zu. Aber es war dann halt so, ich war am Tag vorher, ja klar, es war dann einfach so, man war halt wild drauf und dann hatte ich auch irgendwie keinen Bock und dann habe ich auch irgendwie so gemerkt, so ist alles so halbherzig, was ich so mache. Und dann bin ich an den Plattenladen gegangen, wo ich sonst immer hingehe und da habe ich auch gejobbt, so halt so, so beim Vorspielservice. Und dann habe ich da gesehen, dass sie halt einen neuen Festanstellung brauchen. Dann habe ich mich einfach beworben und dann innerhalb von 20 Minuten meinte der Chef zu mir, naja, pass auf, kannst die Stelle haben. Und das war dann für mich okay, das ist natürlich dann über eine 40-Stunden-Woche, es verändert sich dein ganzes Leben. Ich war sowieso wollte gerade ausziehen, ich habe eine eigene Wohnung, ich habe meine eigene Kohle, ich habe mein eigenes Ding, muss meine Eltern nicht auf der Tasche leben mit 20 Jahren. So, und das habe ich dann auch gemacht und es waren dann irgendwie 6 Jahre da gearbeitet. Und nebenbei fing ich dann an, Musik zu machen. Mhm. Also tagsüber arbeiten, nachts Musik, das war halt so mein Leben. Und dadurch, dass ich nicht so viel Geld ausgegeben habe, weil ich gerade Anfang der 90er konnte man in Berlin sehr, sehr billig wohnen. Mhm. Also ich weiß, meine erste Wohnung 1992 im Prenzlauer Berg hat irgendwie damals, ich glaube, warm 300 Mark gekostet.
Okay.
Waren trotzdem 50 Quadratmeter. Ja. Und so, es war halt spannend. Und dann war es halt so, dass dann halt irgendwann im Laufe der Zeit wurde Musik immer wichtiger und ich hatte halt irgendwann keinen Bock mehr auf diese 9-to-5-Mühle und dieses Leben, diesen Plattenladen. Und wir waren ja, also es war bei WOM, es war halt auch so, dass die Läden gepachtet waren. Es gab dann immer noch irgendeinen Hertie-Chef, der ab und zu mal vorbeikam und es war halt irgendwie alles dieses bleh. Ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, ich wollte nicht mein Leben lang diesen Plattenladen veröden. So. Und dann kam immer mehr dieser Traum auf, irgendwie mach dich selbstständig, mach dein eigenes Ding. konnte ich dann am Anfang halt auch irgendwie von meinen Ersparnissen ein bisschen leben, weil, mhm. und dann gab es halt diesen Zusammenbruch mit der Band und mit dem, dass ich dann halt auch mich widerstrebt habe, irgendwie, man hätte natürlich 10.000 Mark damals irgendwie annehmen können und einen Plattendeal machen können als Vorschuss und irgendwie hätte man clever auch sein können, aber man war noch zu sehr in seinen Idealen gefangen und dass man das alles nicht gemacht hat und dann musste man sich einen Untermieter suchen und dann hatte man keine Kohle mehr und dann hat man irgendwelche krepeligen Jobs gemacht. Also in der Zeit war ich dann gerade so und dann habe ich mich gerade so ein bisschen erholt in der Phase. Aber eigentlich hatte ich überhaupt gar kein, was jetzt Smith & Smart angeht, hatte ich überhaupt gar kein Startkapital in dem Sinne. Also zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht. Also ich hatte irgendwie, lebte halt auch, habe ab und zu mal noch an Bars aufgelegt und so. Ich habe mir so meine Kröten zusammen, habe versucht ökonomisch zu leben, meine damalige Freundin. Mit der musste ich mich 5.000 Mal unterhalten, mit der mal im Urlaub zu fahren. So, das war also für mich, das war echt wirklich, also ich meine, heute lache ich da vielleicht drüber, aber es war so wirklich, vielleicht wollte man das auch noch nicht so wirklich ständig mit seiner Freundin Urlaub fahren. Aber es war, ja, aber weißt du, trotzdem so, ich kann mich noch an Gespräche erinnern, die dann einfach auch dazu mündeten, wo ich dann festgestellt habe, ey, ich habe keine Kohle. Ja. Und du willst ja auch nicht mit deiner Freundin in Urlaub fahren, also zumindest ich nicht, vielleicht weil ich da auch irgendwie zu eitel für war oder was immer, dass dann deine Freundin alles bezahlt. Ja. Weißt du triffst dich mit deiner Mutter zum Mittagessen. Ich möchte dann eigentlich meine Mutter zum Mittagessen einladen. Ich bin ein cooler Typ und lade meine Mutter zum Mittagessen ein hier. Aber konnte ich überhaupt nicht. Weißt du, das waren alles so eine Sachen. Da fing es an. Und da fühlt man sich auch, also ich habe mich da immer unwohl gefühlt so. Und dann dachte ich immer so, ich muss was machen und so. Und irgendwie das unter einen Hut kriegen, sein eigenes Ding machen, aber halt auch Kohle verdienen. Ja. Weißt du? Also dieses so dieser Schlüssel zum Leben. Also wie kriegt ihr da irgendwie beides unter? Und das war genau in der Situation war ich, wo ich Rick kennengelernt habe, das gerade irgendwie so zu tunen.
So, dann, also, kleiner Übungsraum, ein Keller in einem braven Familienhaus in
Mahlsdorf. Kostet kein Geld, super.
Kostet kein Geld, super. Ich kenne von euch als, naja, also tatsächlich sozusagen, habe ich mal, hatte ich so Anwandlungen und bin ab und zu mal in Berliner Plattenläden gegangen, hab mir irgendwie so Zeug gekauft, das ich interessant fand, was ich immer total schwierig fand, weil alle Leute mit den Plattenläden so hochnäsig sind und man traut sich gar nicht zu fragen, was ist. Und deswegen habe ich immer nach Covern geguckt, die so halbwegs interessant sind und habe dann mir die Platten da angehört, nachdem ich versucht habe rauszufinden, wie man diese komischen DJ-Plattenspieler bedient, die ich natürlich auch nicht kannte. Und dann habe ich mal eine Platte gefunden von einem tschechischen Pornostar, wie sich später herausstellt. Muddling Through hieß das Projekt.
Hammer.
Und hab mir die geholt und hab dann Jahre später festgestellt, dass das ein Projekt von Max und noch irgendjemand war.
Ja, von mir und Daniel. Also mit Daniel habe ich an der SAGE kennengelernt, School of Audio Engineering. Da war ich zwischendurch ja auch. Also ich habe immer wieder so eine Sachen gemacht und Sachen ausprobiert, aber School of Audio Engineering war ich halt auch, weil es mich interessiert hatte. Da habe ich halt auch zu Hause, war auch Sampler, Kabel, alles so irgendwie am Produzieren und wollte dann dahin und da habe ich dahin kennengelernt und wir waren beide nach 3 Monaten so frustriert an dieser SAE, weil das so irgendwie...
Also das muss man wissen, das ist eine Schule, die gibt es in Berlin, ich glaube auch noch anders, eine Privatschule, also muss man bezahlen und dann wird man halt irgendwie so zum Tonmann.
Zum Tonassistent erst und dann zum Ingenieur, Diplom kannst du auch noch machen, also je nachdem. Aber man zahlt also für unsere Verhältnisse schon relativ viel Geld. Mhm. Und deswegen haben wir auch nur diesen halbes Jahr Kurs belegt. Das heißt, wir haben mich im Tontechniker-Assistent gemacht sozusagen da. Da hat man halt noch ein Achtel Zollband geschnitten. Man muss sich vorstellen, das war ziemlich genau 1997. Mhm. Und ein Achtel Zollband ist so eine Kassette. Ja, also wie eine alte noch Audiokassette, kennt ja jeder noch. Das ist ein Achtel Zoll, so vom Durchmesser her. Und die musste man dann zerschneiden. Da war dann zum Beispiel irgendwie, glaube ich, Billy Idol damals drauf mit irgendwie White Wedding. Und dann waren da halt irgendwelche Fehler drin auf dem Song. Das heißt, man musste die dann rausschneiden. Das heißt, man schneidet das Band und so. Und jetzt sitzen wir hier 2012, du nimmst mit deinem digitalen Kram auf. Also im Prinzip haben wir da noch ein Handwerk gelernt, was man wenige Jahre später kein Mensch mehr brauchte. Ich fand's jetzt im Nachhinein nicht nur, weil ich das jetzt erzählen kann, toll, sondern ist ja auch toll, dass man trotzdem dieses Know-how, also dieses geschichtliche Know-how, wie das so funktioniert, eigentlich weiß. Aber seien wir ganz ehrlich, für die fachliche Zukunft, fürs Arbeiten hat es mir jetzt nicht so viel gebracht. So. Und dann war dann halt so dieser Punkt, Daniel und ich waren halt so die, wir haben auch, das jetzt wird es wieder lokalpatriotisch festgestellt, um uns rum waren halt eigentlich nur so Norweger und zugereist, damals schon, und fanden das absolut amazing to be in Berlin and to working here with this und waren halt alle geblendet von dieser Stadt und halt Daniel, der alte Tempelhofer und ich, der alte Charlottenburger, waren halt nicht geblendet von dieser Stadt, fanden es natürlich trotzdem spannend. Aber haben dann irgendwie gedacht, ey, Alter, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheiß, wir machen das jetzt selber. Wir gründen jetzt Muddling Through und den Room of Mud und das ist unsere eigene Produktionsstätte. Das heißt, wir machen jetzt unser Studium selber. Warum? Ja, das war wirklich so. Wir machen und dann haben wir halt ein Demo-Tape gemacht, dann kam ein Plattenlabel an, dann haben wir eine total abstruse Platte gemacht, dann haben wir noch eine gemacht, dann sind wir mit dem Kram auf Tour gegangen. Wir sollten auf einmal live spielen, das war gar nicht geplant, weil das war so Frickel-Elektronik-Kram. Ja. Daniel war ein guter Schlagzeuger und ich war halt alles, aber eigentlich nicht wirklich. Mhm. Ich weiß noch, und das erste Konzert war damals noch in der Alten Maria, also nicht am Ostbahnhof, sondern das davor noch.
Der Block da
an der Ecke. Das war halt so das war damals der totale Innenladen, wo nur die hippen Leute waren. Und wir dann auf einmal auf der Bühne, er mit Drums und ich so mit Keyboard und irgendwelchen Scheiß, weil ich eigentlich nicht bedienen konnte, und haben dann da irgendwie 16 Minuten Frickelshow gemacht und der Laden war voll, alle so, halb offenen Mund. Intellektuell am Bier genippt. Aber es war trotzdem, und wir waren einfach nur krach und laut und wild, aber irgendwie war das cool. Es war es war gut, sowas zu machen, und das haben wir dann auch immer mehr gemacht, und das hat unglaublich viel gelernt haben wir dabei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, über die Zeit bin ich sehr, sehr dankbar, und einer von diesen Werken, die wir da gemacht haben, ist auch diese Platte, die unter anderem auch in Japan übrigens vertrieben wurde.
Tatsächlich?
Ja, es ist echt, also sind echt irre Sachen passiert. In Tschechien waren wir auf Tour mit der Schallplatte.
Okay.
Also lernt man halt abstruse Abenteuer kennen.
Genau,
wenn man
sozusagen
Sound macht.
Das ist, wie ich im Nachhinein erfahren habe, der erste Berührungspunkt mit euch. Was ich von Smith & Smart kenne, ist, oh Gott, die Platte, wo Born School Worked erst
drauf ist. Radio hört, hört,
ja. Genau, Radio hört, hört. Das ist, aber auch die habe ich dann erst
2004 ist die.
Jahre später dann erst kennengelernt.
Das Debütalbum.
War das euer Debüt?
Mhm. Ja.
Okay, wie was ist passiert zwischen, man sitzt im Mahlsdorf ohne Platten im Proberaum zu, wir haben ein eigenes Album im Selbstverlag, oder wer hat das gemacht?
Das wäre jetzt die Geschichte, die dazu führt.
Okay, also, alles klar, na dann mal los.
Ja, vielleicht du jetzt mal wieder, warst gerade so schon angeregt mit Mahlsdorf, du hast keine Schallplatten gehabt.
Genau, noch keine Kiste hatte ich vorher mit Schallplatten, genau. Und wir haben dann halt schön geprobt.
Ich habe dir auch ein paar erstmal gegeben, aber du hattest auch schon ein paar.
Ja, aber wirklich nicht viele.
Ich habe dir erstmal ein paar gegeben, das weiß ich auch.
Genau.
Dann ist ja los, dann ist ja auch los, wie irre.
Okay.
Genau. Und dann, wir haben ein paar lokale Gigs gespielt, in Berlin, aber auch Umland zum Beispiel.
Aber wie ist man da rangekommen?
Das hat Max damals schon, der hatte ja die Connection, weißt du?
Okay. So.
ich hab genervt auf jeden Fall. Naja, man kannte halt schon viele Leute. Also,
ist das dann gleich mit Geld verdienen? Wenn man einen Gig spielt, oder ist das eher
nicht
so?
Nicht unbedingt, vor allen Dingen, wenn man gerade in Berlin spielt, nicht unbedingt. Also man spielt, da gibt es ja eigentlich 80% der Gigs, die man in Berlin spielt, sind dann, also zumindest wie ich gelernt habe, sind meistens irgendwelche Soli-Veranstaltungen oder ist ja teilweise heute noch so. Also dass du in Berlin, sag ich mal, Live-Gigs spielst, die gut bezahlt sind selten. Selbst wenn wir jetzt Record-Release-Konzert machen im Cassiopeia, dann nehmen wir da halt den kompletten Eintritt, aber davon bezahlen wir dann den Türsteher, dann bezahlen wir die Leute, die wir eingeladen haben, dann zerpallen wir eine Supportband und keine Ahnung, also da bleibt auch nicht so viel übrig.
Also quasi aber egal. In der Cassiopeia seid ihr quasi der Veranstalter, also ihr mietet quasi den ganzen Laden an und bezahlt aber auch
alles. Wir müssen die Miete nicht zahlen, weil wir die Leute halt gut kennen, so. Aber im Gegensatz dazu, das verdienen wir dann schon.
So, die kriegen die Bar quasi und ihr macht den ganzen Rest.
Genau, also wir kriegen den Eintritt. Rest. Deswegen gibt es auch keine Gästeliste, Digga.
Fuck.
Naja, gut.
Machen wir dann nachher.
Genau. Mal sehen, wo die Reise weitergeht.
Ja, genau.
Führt.
So. Nee, damals war das so, ich glaube, Max hat mir, erste Mal hat er mir ein Zwani in der Hand gedrückt, da habe ich mich total gefreut. Also, dass da überhaupt ein bisschen was rüberkommt und so. Und irgendwann war dann, da war vielleicht auch mal ein Fuffi oder so, ja. Und dann kam irgendwann die Anfrage in der Schweiz. Ja, so, wir haben, glaube ich, ein halbes Jahr oder so.
Das war noch vor der ersten Platte.
Es war auch noch vor der ersten Platte, tatsächlich.
Es gab, muss man dazu sagen, dass wir reden jetzt im Jahr 2001, 2002.
Ja.
Und da war gerade draußen seit einem Jahr auch über so ein ganz kleines Label, was es auch nicht mehr gab und was auch ganz schwierig war, auch wieder eine total ewige Geschichte war, diese Solo-Platte, die ich gemacht habe, Reiz über Kopf, Maxwell Smart.
Genau.
Und mit der sind wir sozusagen dann rumgetourt.
Richtig.
Man muss sich nicht vorstellen, wir sind jetzt irgendwie 3 Wochen auf Deutschland-Tour gegangen, sondern man hat mal ein Wochenende da gespielt, dann hat man wieder da gespielt, dann hat man wieder bei dem auf dem Fußboden gepennt und hat da irgendwie 200 Euro, 300 Euro oder D-Mark damals noch, oder es war ja gerade der Wechsel. Also immer so kleine Beträge kleckerte sich halt zusammen. Man hat irgendwie von der CD irgendwie, was weiß ich, hat man 600 CDs verkauft oder irgendwas in den 2-3 Jahren irgendwie. Gibt immer noch ein paar Restbestände so. Also das ist ja, klickert sich halt sowas zusammen. Ja. Also das ist halt wirklich, das reicht dann halt, um gerade so die Krankenkasse zu bezahlen, aber es ist halt schon immer cool, wenn man nebenbei dann doch noch irgendeinen stumpfen Job hat, der einen so ein bisschen freier denken lässt auch. Mhm.
So, also Tournee, dann gab es hat irgendjemand das Album gehört, oder warum seid ihr in die Schweiz gekommen?
Auch wieder Geschichte, die wollten die Pilzen buchen. Die haben bei mir angerufen. Die haben bei mir angerufen, beziehungsweise das alte Label hat angerufen. Ja. Wir waren bei Deck 8, das war in Dortmund, das war ein altes Label. Da hatten wir halt unsere Releases gehabt, zwei Longplays und eine Maxi rausgebracht, die auch übrigens mit dem Sublabel damals Marlings Through gesigned haben, auch über dieses andere Projekt. Also wir haben mit dem Central Media Verlag damals habe ich zusammengearbeitet, bis 2000 ungefähr oder so, dann habe ich gekündigt. Seitdem bin ich bei Styleheads im Verlag. Jedenfalls war das so, dass ich dann wegen so einer alten Abrechnung die anrufen musste. Mhm. Das war also irgendwie so eine rechte Nummer hier, keine Ahnung, irgendwie kriegst du dann irgendwie noch 150 Euro, bla bla, irgendwie so. Ich angerufen, da arbeiteten mittlerweile auch ganz andere Leute, die ich gar nicht mehr kannte, und dann war es wirklich schon 2 Jahre her, als ich so mit denen geredet habe, und dann so, ach ja, ja, hey, Maxwell und ja, ach ja, von der Band Die Pilze, ach witzig, da hat gerade einer angerufen, der wollte euch noch für ein Konzert in der Schweiz buchen. Ich so, ist ja voll lustig, und so, ja, ja, okay, gut, aufgelegt. Und ich war wirklich so aufgelegt, Kaffee getrunken, so, weißt du, so, aus dem Fenster geguckt. Schweiz, das ist eigentlich auch ganz geil. Ich auch so, und dann hat es bei mir so angefangen zu rechnen, so, naja, aber ich könnte ja auch mit Rick vielleicht dahin fahren. Also war wirklich so ein bisschen lange gedauert. 10 Minuten später habe ich nochmal angerufen, so, hast du mir gerade gesagt hier mit der Schweiz und so, hast du da die Nummer? Ja, der hat die Nummer da gelassen und so. Und dann hat er mir die Nummer gegeben von dem Veranstalter und dachte ich so, ach, na, rufe ich einfach mal an. Und dann war der Typ, der das war noch das Allerherrlichste, kam dann also angerufen, dann kam erst eine Stimme von einem Vater, also der Veranstalter hat auch noch zu Hause gewohnt, war auch offensichtlich auch sehr jung. Und so, ja, der Dario, ja, kurzer Moment bitte. So, und dann bin ich, habe ich gesagt, ja, hier ist der Maxwell von den Pilzen, du hast doch mal bei meinem Verlag angefragt wegen Konzert, und ja, auf jeden Fall. Ich so, ja, also die Pilzen gibt's leider nicht mehr, wie du schon gehört hast, aber mich gibt's noch. Ich habe jetzt eine Soloplatte gemacht, Reiz über Kopf und so und bla bla bla. Und der dann so, ja, ey, super, komm vorbei, voll egal, wenn du noch so 1-2 alte Pilzen-Songs mit einbauen kannst, wäre total cool. Ich so, ja, ich kann ja erstmal die CD zuschicken. Nein, komm vorbei, super. Ja. Also der war sofort cool. Euphorisch. Ja. Und dann habe ich das Rick erzählt, dann sind wir da hingefahren ins Freakteil. Zu dem Festival, es hat auch, als wir da ankamen, in Strömen geregnet, es war wirklich so auf so einem Feld irgendwo an der Walachei, aber trotzdem alles gut organisiert, es hat in Strömen geregnet und ich habe noch bei dieser Abrechnung damals gesehen, so die Pilzen hatten irgendwie, muss man jetzt dazu sagen, also im Verhältnis, dass man es mal sieht, also wir haben glaube ich 2500 Einheiten verkauft in Deutschland, irgendwie 250 in Österreich und 8 in der Schweiz. Mhm. So hatte ich meine Abrechnung bekommen vor irgendwelchen Jahren. Und da habe ich dann so gesagt, so, hey, lustig, ich habe bei meinem Pilzen mal so gelesen, wir haben 8 Tonträger in der Schweiz gekauft. Und dann meinte der Veranstalter, ja, die sind heute alle hier. und die anderen 150, die sich das dann so nur sagen, auch kopiert haben. So. Und da war ich echt baff. Und dann kannten die halt, dann haben wir dann auch so gespielt und auch so 2-3 alte Klassiker sozusagen mit eingebaut und die kannten die halt. Das war für mich natürlich auch irgendwie so, krass. Gibt's ja überhaupt gar nicht.
Auf so einem Acker,
überhaupt
wirklich.
Nicht mit gerechnet, also wirklich so im letzten Hinterland. So, ich meine, es war ja trotzdem schon totaler Underground sowieso, ja, also was wir damals gemacht haben. Und dann war es auch noch 5 Jahre her, also war für mich ja auch schon wieder so Schnee von gestern und dann feierten das da die Leute ab, ja, also. Ja, und so war das dann halt im Prinzip das der Anfang mit der Geschichte in der Schweiz, dass wir dann immer öfters gespielt haben und da hat sich dann eine Menge getan.
Und wie kam es dann zum ersten Album von euch?
Ja, das war ja dann klar, dass wir dann auch mal was Eigenes machen wollten.
Ja, genau, das war dann sowieso schon irgendwie.
Wir mussten dann auch erstmal Namen geben, weil es war, das kann jetzt Rick wieder erzählen, also wir hatten ja zu dem Zeitpunkt, waren wir da wirklich als Max Smart featuring DJ Rick oder so unterwegs.
Genau.
Das, was natürlich irgendwie extrem uncool klingt.
War ich auch nicht zufrieden mit. Nicht zufrieden mit. So. Und,
Norbert und sein Tanzbär. So. Das wäre vielleicht noch besser gewesen. Aber.
Ja, mir ist da einfach zu dem Zeitpunkt nichts eingefallen. So. Ja. Und zum Glück hat mir ja Maxwell dann irgendwann einen Namen verpasst. Irgendwann hieß ich DJ Ivan Lendl, weil ich so ein Stirnband um hatte.
Und die Haare so lang glatt.
Genau.
Und dann ist es leicht. Ja, der sah wirklich ein bisschen aus wie Ivan Lendl zu dem Zeitpunkt. Kannte aber leider auch keiner mehr.
Genau, das war dann ein Gag für ein Konzert und so weiter, war lustig, haben wir gelacht. Und irgendwann stand ich irgendwann nachts nach einer durchgezechten Nacht vor seiner Tür und habe ihm die neueste Clubgeschichte erzählt und musste ihn natürlich rausklingeln. Frühmorgens um sechs so, ja. Und
okay. Ihm
erzählen von den neuesten Stories.
So weit war es dann schon, dass ich es am Wochenende um 6 Uhr morgens auch schon im Bett.
Genau, und mache ich auch. Meint er so,
älter geworden.
Genau, bist du verrückt, warum wächst du mich? Und so, ja, ich muss dir die neueste Geschichte erzählen. Wie siehst du überhaupt eigentlich aus? So, ja. Also damals habe ich mir die Haare ein bisschen länger wachsen lassen, so wie jetzt, ja.
Ja, ich war 20 und endlich mal breit.
Genau,
so, sagen wir
genau.
So, wie es ist.
Genau. Und
ich sah das gehört aus, auch zur Schule dazu. Ja, das konnte ich ihnen alles beibringen.
Ja, verstehe.
Die Rock'n'Roll-Ausbildung oder die Punk-Ausbildung.
Ja, das hat er mal gesagt, die Punk-Rock-Ausbildung.
Ja. Genau. Und deswegen hatte ich auch so eine Frisur so ein bisschen, also wie so ein Sofakissen aufgeplatzt ist. Mhm. Und er meinte, du siehst ja aus wie Robert Smith, so ein bisschen bleich und deine Haare. Und was machst du denn da? Also Robert Smith ist der Sänger von The Cure, vielleicht kennt ihr noch einer. Und hat mir
Rick kannte hat den damals nicht.
Exakt.
Das war ja deswegen auch der Grund, wenn er gesagt hätte, ach, nicht noch von dem Idioten, dann wäre er nie Robert Smith geworden.
Ja, Max hat sich schon einen totgelacht.
Ich habe mich einen totgelacht, als er mich nur anguckt, wer ist denn Robert Smith? Und dann habe ich gedacht, und das war für mich so, du bist Robert Smith. Du heißt jetzt auch DJ Robert Smith, hier ist die Cure-Platte, hau ab. So, und so war das dann halt einfach so.
Ja.
Und dann irgendwie ein bisschen überlegt, Smith und Smart, Smart und Smith.
Das hat er dann auch eingebürgert auf der Bühne. Mhm. Und komischerweise kam dann auch ein positives Feedback zurück. Robert Smith, das klingt ja echt, Mixer Smart, Robert Smith klingt ja irgendwie absurd, so, aber ist geil, passt irgendwie.
Okay, Maxel Fahrt gab es vorher schon.
Ja, bei mir war das nicht ganz so, aber es gab trotzdem jemand, der mir auch den Namen gegeben hat. Das war 1991 oder 92 so. Meinen DJ-Tagen, wo ich im Tränenpalast, gab es montags immer Tränenpalast, das war mal so das Ding im Prinzip da, wo man, wenn man zu Besuch in West-Berlin war, wieder rüber machen musste nach Ost-Berlin. Das war sozusagen der schon in der Friedrichstraße, dieser ekelhafte. Später war das auch ein Konzertlocation. Tränenpalast hieß, das gibt es ja gar nicht mehr. Und da gab es halt immer montags so eine Jazz-Session. Und da habe ich irgendwie nach der Arbeit aufgelegt, zwischen den Sessions immer so ein bisschen diesen Trip-Sound, Deep-Funk und Hip-Hop-Kram aufgelegt. Und dann gab es einen Türsteher, so ein großer Schwarzer, ungefähr 2 Meter groß, was ich natürlich irgendwie schon cool fand. Der war halt irgendwie schon eine geile Erscheinung gehabt. So. Als jemand, der irgendwie Musik schwarzer Kulturen hörte, fand er natürlich dann sowas auch irgendwie geil, wenn er so ankam, hey, yo, you're the DJ for tonight, hey, cool, hey, I like it, you got good music, you got good records. Ja, und der war auch schon irgendwie Security bei irgendwelchen Boxwettkämpfen und keine Ahnung, so war so richtig so ein Bilderbuch schwarzer, aber voll cooler Typ. Und der kam dann irgendwann mal an, so, weil ich hatte auch irgendwie auch nur irgendwelche Trottelnamen, so, ich glaube, L. Maxen oder Max oder Maxen oder Max R. oder was weiß ich, was für ein Dreck, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls auch nichts Vernünftiges. Und der meinte dann, hey, you look like Maxwell Smart. Und ich dachte so, wer ist denn Maxwell Smart? Ich kannte da, es stellte sich dann heraus, dass es ja so eine Serie gibt, die Abenteuer von Maxwell Smart oder Minimax aus den 60er Jahren. Okay. So eine Parodie, Trash-Parodie auf James Bond. Also so, wo einer, der so im Schuh dann so sein, so weißt du, so sehr trashig. Sein Walkie-Talkie hat. Und jedenfalls, dieser Person oder dieser Figur aus dieser Serie sah ich wohl nach seinem Bemessen ähnlich und daraufhin kam dann diese Namensschöpfung. Ich so, I like it. Und so, und danach dachte ich so, ich nenne mich jetzt Maxwell Smart, das ist jetzt mein Künstlername. Habe ich dann auch irgendwann bei der GEMA mal eingegeben. Mhm. Und egal ob ich jetzt als Produzent, MC oder DJ oder was auch Teufel Kuckuck, so und so ist das so eine Art alter Ego geworden. Mhm. Ja, mittlerweile.
Unterscheidet sich das? Unterscheiden sich eure Bühnenfiguren von euren Realweltfiguren?
Nee, sie ergänzen sich. Also bei mir ist es so, dass es sich auf jeden Fall, das hat sich so, ist so eine Symbiose entstanden, eigentlich von Anfang an. Das konnte ich auch gar nicht verhindern. Das hätte ich am Anfang, ich hatte, das ist nämlich auch interessant, aber wenn wir vielleicht gerade noch reden, wenn es ums Geldverdienen geht, hätte man natürlich von Anfang an gleich ganz anders angehen können, dass man wirklich eine Kunstfigur macht. Mhm. Ja? Wie wenn man mal gerade im so über den Tellerrand schaut und guckt, was für Figuren auch mit, womit man Geld verdienen kann und keine Ahnung und so, dass Leute ja auch so Kunstfiguren, Pseudonyme, also ich sag jetzt nur als Beispiel mal Sido mit der Maske oder so, das hat ja auch funktioniert durch diese Maske so. Und ich war da fernab von mir, ich war dann ein und eine Person, also das war so, heute sehe ich das mal belustigend so, dass ich vielleicht sage, okay, in den dass ich vielleicht merke, okay, in dem Moment, wo ich ein Mikrofon vor mir habe, rede ich auch viel. Manchmal kann ich auch echt die Fresse halten. So. Also really? Das ist vielleicht, ja, das ist halt vielleicht der Unterschied. Aber also bei mir gibt es da nicht so einen großen.
Okay.
Bei dir glaube ich auch nicht.
Nee, eigentlich nicht. Höchstens, Was Gleiches ist, sind die Massen von Fans, die vor der Bühne warten und meinen Namen rufen. So.
Robert Smith, Robert Smith ein paar mehr. Ja.
Genau.
Als bei Rick.
Also, aber das hat ja mit der Person nichts zu tun, hat ja nur mit dem Namen zu tun, weißt du? Und,
um mal kurz ein bisschen esoterisch zu werden, was ist das eigentlich für ein Gefühl, auf der Bühne zu stehen und die Meute in der Hand zu haben?
Ist ein gutes Gefühl. Allerdings, man kann es halt nicht so sexuell ausleben, wie man vielleicht in dem Moment gerne möchte. Also, es ist doch sehr kurzweilig, dieses Gefühl.
Ist
auch anstrengend.
Aber ist es was man tatsächlich induzieren kann? Also gibt es ein sicheres Rezept? Oder wisst ihr das jedes Mal nicht, wenn ihr auf die Bühne geht, ob das klappt?
Schwierig, weil die Leute sind auch, die Location ist immer anders, die Leute sind auch immer in einem anderen Zustand, also irgendwann sind sie alle breit, ja. Und dann gehen sie am meisten ab, aber es ist schwierig. Klar gibt es dann die ein, zwei Kniffe, wo wir wissen, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist die ganze Party aber auch irgendwie hinüber. Dann geht gar nichts. Ja. Aber es fängt irgendwie auch immer wieder bei Null an, jedes Konzert. Also das kann man irgendwann, wenn man die in der Hand hat, dann macht es so einen Spaß, wenn man seine Gags und seine Tracks spielt, und es ist ein super Gefühl, wenn die Leute darauf abgehen und teilweise auch die Texte kennen und mitsingen oder sogar Songs sich wünschen oder fordern von uns selber. Ja. Also das ist natürlich großartig so.
Also ich finde, es hat auch sehr viel mit der Location zu tun und wo man gerade ist, wenn man zum Beispiel in so einer kleinen Bar ist, wo jetzt die Leute gar nicht abgehen, sondern einfach nur zuhören. Mhm. Mir aufgefallen, kann das manchmal viel nachhaltiger und wertvoller sein, weil man auch merkt, dass die Leute ja bei einem sind, ohne dass sie jetzt die Arme heben und deine Hooklines mitbrüllen. Mhm. Und so, ja? Und das wird dann sehr persönlich, und es gibt aber ein total viel. Also es ist dann total, es gibt ein super viel Energie, also es ist auch eine Art von Feedback. Es ist natürlich auch, kann genauso auch sein, wenn die Leute dann da stehen und vorne sich mit ihren Handys, also in der ersten Reihe, laut unterhalten, und dann kann man irgendwie, ist man in so einem Laden, wo es nicht lauter als 100 dB sein darf oder 90 dB am besten noch. Das heißt also, wer eine Vorstellung davon hat, wie viel 90 dB sind, ist halt irgendwie Oberkante Zimmerlautstärke, und wenn 50 Leute vor einem stehen, die halt laut reden, ist es meistens lauter. Das heißt, du hörst über die Monitore gar kein Sound mehr, du hörst eigentlich nur noch das Publikum, wie sie sich unterhält. Und du hast halt vielleicht sowieso seit 3 Wochen bis auf Tour und hast ein bisschen Konzentrationsprobleme und lechzt nach Energie. Ja, das ist ja auch so ein Energiegeber. Ja? Also das ist fast schon wie so eine kleine Droge, dass das Publikum dich anbrüllt und so, dass, wo du merkst, es trägt dich, dann ist es geil. Aber es gab auch Abende, da funktioniert das dann einfach nicht. Wie? Und die Frage ist, was machst du nämlich dann?
Ja, genau.
Und dann muss man gucken, dass man sich dann wieder reduziert. Also ich habe mir mittlerweile versucht anzutrainieren, dass ich mich dann teilweise tatsächlich echt umdrehe, also nicht mit dem Rücken zu Publikum, aber dann halt doch eher so versuche, mit Rick zu kommunizieren. Das hilft dann tatsächlich doch schon ein bisschen, wenn man, also um es metaphorisch oder einfach auf den Punkt zu bringen, einfach bei sich bleiben, so, weißt du, nicht zu sehr jetzt mit dem Publikum zu hadern. Das ist, glaube ich, so als Metapher kann man sagen, wie beim Fußball, wenn man nur noch, das Publikum ist schuld, der Rasen ist scheiße, der Ball ist kacke, es ist alles, kotzt mich an.
Back to basics.
Und das sind alle anderen schuld, nur du nicht, aber das ist, dann hast du auch nichts von, weißt du, also manchmal muss man auch einfach sagen, okay, dann mach erstmal dein Ding und versuch dich selber glücklich zu fühlen, und wenn du ausstrahlen kannst, dass du glücklich bist mit dem, was du machst, dann springt vielleicht auch ein Funke über. Mhm. Wenn du da auf der Bühne stehst und irgendwie um Hilfe rufst, sozusagen, geht doch mal ab, warum geht ihr hier nicht ab? Ich will, dass ihr jetzt alle abgeht. Seit dann irgendwann, ja, dann kriegst du noch so einen Mitleidsapplaus. Auch schon passiert.
Ja, aber
das macht dich noch frustrierter.
Das heißt, ihr habt diese Szene auch durchaus mal durchlebt.
Ja, ey, alles. Also ich habe wirklich alles. Also von verpiss dich, du Fotze, bis bleib hier, du Schwein.
Okay.
Also wirklich, also auch verbal alles schon gehört.
Jetzt,
also vielleicht nicht alles, doch, aber eigentlich genug.
Für den Live-Auftritt braucht ihr die Songs, und ihr habt diese erste Platte dann gemacht und seitdem so semi-regelmäßig Zeug rausgebracht. Irgendwie jetzt demnächst, oder ich weiß gar nicht, wenn die Leute den Podcast hören, gerade erschienen Underdogs. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt für alle Platten fragen kann. Ich würde jetzt halt gerne wissen, wie so Songs überhaupt entstehen. Kann man das pauschal erzählen, oder ist das dann für jede Platte total anders gewesen?
Also wie Max schon meinte, es hat viel mit der Umgebung und mit erlebten Geschichten zu tun, zum Teil, oder halt mit Sachen, die einem gerade interessieren, die gerade aktuell sind. Aber bei Max ist es auch viel, es kommt auch live über Freestyle zum Beispiel, entsteht dann mal eine Hookline, also ein Refrain, der irgendwie gut ankommt, und dann macht man den ein paar Mal und dann funktioniert es, und dann schreibt man vielleicht darüber auch einen Text, oder man hat sich gemerkt, was man eigentlich erzählt hat, und die Leute sind drauf eingegangen. oder Autofahrt zum Beispiel, ja, so Langeweile oder so, Autofahrt, dann entsteht viel, man lässt viel passieren von dem, was vielleicht gestern war, dann will man natürlich nicht lokalpatriotmäßig, sondern auch mal die anderen Städte vielleicht huldigen. Da haben wir auch einen Song gemacht, wo dann die Orte genannt worden sind. Aber also Max denkt da auf jeden Fall schon viel nach. Kann viel denkt, reden,
denkt
kann,
er.
Kann,
ja, ich kann es immer noch nach 11 Jahren so rüberbringen.
Ja,
kann immer noch so tun, als ob er denkt.
Kann er mir rüberbringen. Oder ich habe einen Wordcut irgendwie, ja, ein Sprachsample, der von Platte reinkommt und daraus entsteht dann wieder irgendwie eine Textidee oder so.
Aber das ist der Inhalt. Wie ist es mit der, ich nenne es jetzt mal mangels einer besseren Beschreibung, Musik? Wo kommt die her?
Jetzt auch wieder ganz platte Metapher, aber um es plausibel und für jeden verständlich zu machen, ist wirklich, also eine Musik, so eine CD machen oder Tracks machen, ist wirklich wie kochen. Im übertragenen Sinne. Also man kann ja, es gibt ja dieses Kochen und du guckst halt irgendwie, okay, wir können heute Abend noch was kochen, was haben wir denn noch da? Na, wir haben noch ein paar Spaghetti, ach, wir haben noch ein bisschen Gemüse, ach, wir haben noch ein bisschen, werfen was in die Pfanne und kochen dann irgendwas und schmeckt das voll geil und bist voll happy mit den verkrippelten Mitteln, die du, sag ich mal, noch hattest, dir zusammenzuwursteln und bist voll happy, dass du da noch irgendwie ein Meal, am besten noch mit Salat vorne weg und es gibt noch einen Nachtisch und kommen noch 3 Leute zu Besuch, die das abfeiern und es gibt eine Flasche Wein und das ist alles super. Und dann gibt's ja dann auch manchmal dieses, überlegst du dir halt echt, was kochst du oder was kaufst du am besten wirklich gezielt ein und dann bist du aber vielleicht gar nicht so happy, weil es alles voll anstrengend ist und so und hat dann vielleicht auch viel mehr Aufwand und Geld gekostet und so. Aber weil die Erwartungshaltung ist dann auch eine größere. Und so ähnlich ist es mit Musik machen auch. Also du kannst natürlich ein großes Studio mieten, ja, mit einem geilen Tontechniker, den du aber bezahlen musst. Also kannst du ja alles machen, ja. Also oder du machst es halt hier self-made zu Hause. So. Also es hängt aber ein bisschen davon ab. Und da haben wir auch einfach auch in vielen Ebenen schon eine Menge ausprobiert. Natürlich profitiert man immer davon, dass man natürlich A, gerne mit Leuten zusammenarbeitet, die einen kennen. Mhm. B, die dich vor allen Dingen kennen, die wissen, wie du tickst, die halt auch wissen. Und das ist zum Beispiel auch meine persönliche Erfahrung. Ist immer ganz cool, dass man halt so, dass man auch immer das zu sagen bekommt, deswegen heißt die Platte auch anders, dass man so, ja, ihr seid so anders, so, ich habe mit so vielen Künstlern zusammengearbeitet, ich weiß immer nicht, wie die anderen dann alle arbeiten oder ob die viel hartnäckiger sind oder, aber so wie wir halt so halt arbeiten, dass das halt immer irgendwie angeblich anders ist oder so, vielleicht, weil es nicht so eindeutig Rap ist, falls es nicht so eindeutig ein Style ist, wahrscheinlich, ne? Oder auch, was die Kritik zum Beispiel ist, die ich manchmal höre, was mein Verlag zum Beispiel sagt, so, ja, ihr seid total cool, aber euer Problem ist so, bei euch klingt jeder Song anders. Macht doch mal eine Platte, wo jeder Song gleich klingt, wo jeder weiß, wo, ja, das wird wirklich so gesagt.
Ja,
ich meine, es stimmt ja teilweise auch. Macht doch mal so, wie Culture Candela, da klingt alles gleich oder so, aber das ist wenigstens eine klare, definierter Style. Oder so wie Deichkind, da klingt ja auch fast jeder Song gleich mittlerweile. So, bei euch ist es das Problem, bei euch klingt jeder Song anders. Das ist wie eine Compilation, wie ein Sampler. Wo ich dann so denke, so, ja.
Da möchte ich aber tatsächlich mal kurz hinterher fragen, weil
was ja auch stimmt.
Ich habe wie gesagt die Radio Hört als erste Platte gehört und seitdem ging es mir bei jeder Platte so, dass ich die zum ersten Mal höre und dachte so, ach du Scheiße.
Ja, genau.
Das klingt ja ganz anders. Also ich finde die Platten in sich, da sind die Songs zwar unterschiedlich, aber da merkt man schon, dass das aus einer Phase kommt oder so. Also das macht schon irgendwie Sinn. Aber tatsächlich war das immer so, dass ich dachte, boah, warum macht ihr das denn so viel anders? An der letzten Platte waren auch coole Teile dran. Und man muss sie diesen paar Mal anhören und dann läuft es wieder. Und das ist irgendwie, das Phänomen ist wirklich sehr regelmäßig. Warum ist das ein Plan oder passiert es?
Das ist ein Plan, der passiert.
Lala, lala, Karlauer Kasse.
Nee, das ist leider gar nicht mal lustig. Also es ist ja vielleicht auch das Problem. das, was du sagst, also das habe ich schon bei Pilzen und auch bei Mann links zugehört. Also irgendwann nehme ich das auch sehr, sehr auf meine Kappe und muss ja auch irgendwo eine Schuld sein. Ich glaube, das hat was so mit dem persönlichen Wahrnehmungsspektrum zu tun. Also für mich ist es relativ natürlich, dass so eine Songs, die vielleicht so verschieden sind, nebeneinander existieren können. Und dann hat Rick auch mal gesagt letztens, das fand ich sehr, sehr wichtig, dass Dass er meinte zum Beispiel, wer will damit Smith & Smart auch Dinge machen, die halt andere Leute halt nicht machen, die da, wo es aufhört, bei anderen Leuten Konzerten. Also geht er auf Konzerte oder hört Platten und dann denkt er, hey, das ist ganz geil, wenn es jetzt noch freakiger in die Richtung gehen würde, wenn es jetzt noch freakiger in die Richtung gehen würde, dann würde es ihm noch viel, viel mehr gefallen. Und wahrscheinlich genau da, wo diese ganzen Sachen überhaupt aufhören, fangen wir erst an. Mhm. Das führt natürlich dazu, dass man immer so ein leichtes Frickelchaos, breites Spektrum im positiven Sinne, also das kann ja sehr schnell auch eine unangenehme Wahrnehmung haben. Es ist ja auch mal die Frage, wie nimmst du Musik wahr? Und es ist ja natürlich auch okay, wenn du jetzt so eine Platte hörst und ich glaube jetzt die aktuelle ist schon eine ziemliche Partyplatte. Mhm. Also von der Homogenität her, wenn dann überhaupt, ist es eine, die relativ nach vorne geht. Aber trotzdem sind die Songs vom Stil halt unterschiedlich. Und vielleicht machen wir uns es da irgendwie schwer, aber das ist halt auch unsere Art und Weise. Also ich glaube, dass es passiert eigentlich eher, als ob ich mir jetzt wirklich einen Plan mache, so, und jetzt brauchen wir noch so einen Track und jetzt brauchen wir noch einen, der ganz anders klingt. Mhm. So, das ist so, also so, das wäre dann, glaube ich, wahnsinnig.
Es ist einfach ein schöner Mix, weil wir auch DJs sind, ja, und auch selber Radio machen und da spielt man auch unterschiedliche Musik und trotzdem passt es zusammen.
Ja.
Weißt du? Also
das von ist Hip-Hop bis Elektro legen wir halt so auf, bis Disco zwischendurch kommt, wird ein bisschen abgepunkt. Und so soll es auf der Platte auch sein. Und ist aber anders.
Jetzt habt ihr, also bei Radio Hörtort gab es dieses Born School Work Das. Bei Beides gab es den Song Beides und den Song Ich bin nicht Berlin, wo ich so dachte, das sind so Dinge, die könnten vielleicht auch als Single funktionieren. Und dann, also wir haben uns auch bei Fritz kennengelernt, das ist sozusagen ein Sender, wo die Musik halt eher auch mal läuft. Ah. Also ich glaube, Born School Work, das ist auch wirklich in der Heavy Rotation gewesen damals. Ja. Aber trotzdem hat es nie
eingeschlagen, 100%.
Gereicht, hört sich jetzt so ein bisschen negativ an, aber sagen, ihr hattet nie einen wirklich großen Hit. Nervt das oder ist das was, wo ihr sagt, okay, das ist dann halt so?
Auf der einen Seite ist es, muss man natürlich einfach sagen, es ist halt so. Es ist immer ganz wichtig, dass man realistisch bleibt und nicht zu sehr hadert. Das ist meine Erfahrung, weil sonst, gerade mal, wenn man dann so mit seiner persönlichen Musik ist, neigt man dann dazu, zu selbstverliebt zu sein und man muss wieder Abstand haben, man muss realistisch sein, man muss da doch einfach die Dinge so akzeptieren, weißt du, so, es gibt da auch genügend Labels und Künstler, die, glaube ich, daran zerbrochen sind, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass es jetzt nicht so läuft, wie es läuft. Es ist dann halt einfach so. Dann sollte man vielleicht überlegen, woran es liegt und es ändern. Der Vorteil ist, um den Rest der Frage zu beantworten, wir haben nie eine Single gemacht. Wir haben ja nie alles auf eine Karte, sage ich mal, gesetzt, alles auf die Single. Das wird jetzt der Hit. Wenn das jetzt nicht der Hit wird, das muss jetzt der Hit werden. Wir machen jetzt eine Single, wir machen jetzt ein Video, wir geben jetzt 10.000 Euro aus für Promo, für alles Mögliche. Haben wir nie gemacht, weil wir auch einfach gar nicht die Kohle dafür haben.
Aber ja, ist so. aber ist nicht, hat man nicht irgendwann die Versuchung, dass man sagt, okay, man macht das, wie lange macht die Musik jetzt? 9, 10,
11? Als Smith & Smart gehen wir jetzt ins 12. Jahr.
So, das heißt, man kriegt ja sozusagen auch Sachen mit und hat vielleicht eine Idee davon, was funktionieren könnte. Wart ihr noch nie in Versuchung gesagt, wir wollen jetzt mal einen Song machen, nur mal um zu gucken, ob es geht, der massenkompatibel ist?
Ich glaube, dass haben wir in Ansätzen fast bei jedem Song auf dem neuen Album probiert.
Ja.
Also so zumindest für unsere Verhältnisse.
Das hört man. Jetzt, wo du das sagst, muss ich sagen, man hört das.
Ja, genau. Das ist doch gut so. Also das war auch Absicht. Also das soll auch so sein. Wir wollten das halt auch, die Songs an sich sind einzeln, so die Sperrigkeit darf so das eigentliche, den eigentlichen Song nicht überflügeln. Mhm. So. Also man muss in diesen abgefahrene und Sachen trotzdem sein, aber halt alles in diesen Rahmen bringen. Ich glaube, das war so ein bisschen so das Dogma bei dieser Platte.
Jetzt habt ihr, ich weiß nicht, ob es mir nur aufgefallen ist und bei anderen Platten war es auch, aber es gibt hier auf der aktuellen Platte gibt es einen Namen, Rob Willis, der anscheinend die Beats produziert hat, zum allergrößten Teil. Das ist doch neu, oder? Dass jemand anders euch die Beats produziert.
Genau.
Warum? Warum ist das so?
Erstens mal war das ja auch, dieses Thema war es anders zu machen, aber es hat auch ein bisschen der Grund, mit dem haben wir die ganzen Vocals aufgenommen von der Blutsbrüderplatte, die ja vor 15 Monaten rauskam. Mhm. Das Album davor ist ja erst 15 Monate her.
Ich wollte sagen, der Abstand war ziemlich kurz auch.
Genau, ja. Und eigentlich wollte ich mit dem Typen nur zusammen ein bisschen arbeiten und so und Beats machen und eigentlich war das auch ganz lustig, weil er ist halt ein Engländer, ist der ursprünglich aus London kommt und schon länger aber jetzt in Berlin arbeitet und der das eigentlich ganz lustig fand, wie ich mit meinem verkrippelten Englisch irgendwie so... ja, ich meine, ich fand es eigentlich peinlich, aber ja. Wenn ein Londoner sagt und der fand das irgendwie cool, hat er mich dadurch ermutigt. So. Und dann haben wir gedacht, okay, lass uns ein bisschen Shit zusammen machen. Und dann fing das halt so an und dann war halt so ein bisschen war ich so, okay, machst jetzt ein eigenes neues Fenster auf, in dem du halt irgendwie ein neues Projekt kreierst. Oder versuchst du halt eher mit dem, was gerade entsteht, dein Projekt, was es hat, weiter am Leben zu halten. Und da habe ich mich dann dafür entschieden, Rick anzurufen und zu sagen, ey, wir machen hier gerade ein paar ganz coole Sachen. Hör das mal an, vielleicht machen wir mal eine EP oder machen wir mal einen Track zusammen. Mhm. Aus dem Track wurde eine EP, aus dem EP wurde jetzt doch wieder ein Album.
Okay. Ist das... hat man dann Angst, dass es irgendwie verloren geht? Ist eigentlich ein bisschen smart, wenn man so viel abgibt?
Nö, gar nicht. Also ich sowieso
der,
nicht.
Der Leben,
ich bin
der,
ja in jedem Song leider zu hören. Also das kotzt mich ja selber schon an. Also das, ne. Es ist vor allen Dingen, es sind ja auch die Ideen sind ja alle unsere. Also es ist ja nicht so, dass er irgendwas macht und dann, also wir haben die Arbeit ist schon relativ eng. Also wir haben jetzt nicht gesagt, bitte mach jetzt da mal einen Break und da nicht, aber wir haben die Samples oder die Sounds und die Ideen sind ja alle schon von uns, also auch von Rick und so. Also das ist ja so ein schon eine Symbiose. Ist einfach nur zusammen. Wir sitzen dann einfach nur zu dritt zusammen. Sonst sitzen wir zu zweit zusammen, Entscheidendes. Und da haben wir dann auch viele Sachen zu dritt entschieden. Und da haben auch Rob gerade zum Beispiel dann auch mal seinen Kopf durchgesetzt. Und das war auch für uns mal gut zu lernen, dass wir dann auch mal gesagt haben, okay.
Heißt das, ist ein bisschen smart, sind dann demnächst zu dritt?
Nö. Wir sind ja auch, also Smith & Smart ist ja mittlerweile auch eine Familie. Also wenn du es so willst, zählt ja auch noch Radde dazu, das ist unser Live-Tontechniker. Es zählen so viele andere freie Mitarbeiter dazu. Ja, Thomas Krüger, der seit vier Alben oder drei Alben das Artwork macht. Wir haben jemand, der uns bei vielen Dingen einfach hilft. So. Also das ist eigentlich schon eine Familie. Also so sozusagen, kann man sozusagen sagen, es gibt freie Mitarbeiter, oder?
Ja, freie Mitarbeiter und Supporter auf jeden Fall, die das auch noch.
Sein Vater, der uns heute noch vom Flughafen abholt. Oder so. Also nee, das ist so, gehört alles so dazu. Ich meine, das sind alles kleine Sachen. Ja.
Da kommen wir wieder darauf hin, was du meintest, von wegen, es ist ja schon fast wie so eine Firma oder so.
Familie.
Also das ist, da blicken wir dann auch hinter den Kulissen, was gehört denn eigentlich dazu? Ja? Also sei es selber Promo machen oder die Website gestalten, musste jemand anrufen, eine Tour organisieren, Platten hin und her chauffieren, ins Lager bringen, zum Beispiel Merchandise-Artikel herstellen, Aufkleber, T-Shirts, was weiß
machst
ich.
Machst du das? Wie viel gibst du dafür aus? Lohnt sich das?
Bla bla bla.
Spielst du eine Tour? Wo spielst du? Wann spielst du? Mit wem spielst du?
Wie viel Geld willst du dafür nehmen?
Genau. So.
Wie ist es denn mit der Kohle mittlerweile? Also wo lebt ihr jetzt mittlerweile von Smith & Smart?
Also ich würde sagen, zu 50% würde ich sagen, ja, kann ich davon leben oder es lässt mich überleben. Und die anderen 50% sind dann halt immer noch DJ-Jobs oder ja, nicht irgendwie, sondern es sind DJ-Jobs in verschiedenen Bereichen, sei es im Club oder irgendwie auf Events.
Okay.
Eventbereich.
Ist es dann, gibt es dann so, wie man das von Sprechern oder Moderatoren kennt, da gibt es dann so eine eigene Subkultur, dass man sich als DJ buchen lassen kann, hat man so eine Setcard und dann wird man halt irgendwie von Firma XY, die macht jetzt Betriebsparty. Also sagen, das ist dann nicht nur dieses Clubleben, das Geile, sondern es ist halt dann wirklich Arbeit auch.
Ja, auf jeden
Dienstleistung,
Fall. Es ist Dienstleistung, ja.
Okay.
Da macht man dann auch vielleicht mal, spielt man auch andere Musik, die man vielleicht privat gar nicht abfeiert oder nicht, vielleicht nicht gut findet. Aber es ist dann in dem Sinne eine Dienstleistung, weil das an dem Abend auf diesem Event gewünscht ist.
Okay.
So.
Fällt das schwer oder ist das?
Die Frage, wie weit du dich prostituieren lassen kannst. Genau. Also ich finde, es ist immer gut, wenn du von vornherein weißt, okay, das ist jetzt einfach ein Nuttenjob, ich sag's das mal so. Mhm. Und dann gibst du deine künstlerische Attitüde vielleicht auch gleich an der Garderobe oder gleich vorher vor dem Gespräch ab. Also das ist einfach auch irgendwie sinnvoll, muss ja einfach klar sein. Gerade beim DJ fällt es natürlich auch ein bisschen leichter. Oder ist auch bei so einem Sprecherjob, ich weiß nicht, ich glaube, das kennt vielleicht jeder irgendwie. So, wenn dein Handwerk gefragt wird für gewisse Dinge, selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, Zeichner bist oder so, also das kenne ich zum Beispiel von vielen Leuten, die früher halt einfach Sprüher waren. Und mittlerweile viele Sprüher, die älter geworden sind oder so, haben vielleicht auch alle jetzt irgendwie ihre Jobs gehabt in der Werbung oder so. Mhm. Ja. Und dann wollen die halt dann irgendwie so ein Graffiti-Tag haben oder sowas, was dann vielleicht so vom Style her denken, oh, das ist jetzt total wack, ist ja peinlich so. Aber gut, ich mache den Job, wenn sie es so haben wollen. Ich habe irgendwann mal für die Commerzbank auch so einen Rap gemacht. Ja, ich gebe es ehrlich zu, so ist ja kein Problem. Ich meine, das ist ja auch ein Job. Weißt du, und da ging es auch so, da hat man erst den ersten Text gemacht und dann ist es ja klar, dass dann halt irgendwann der Chef kommt und der Chef will ja auch was sagen. Der sagt ja nicht einfach, hey, ist das geil. Sondern der will ja dann halt auch so, ja, Jugendsprache, so weißt du, so dann musst du halt die Worte wie yo, geil und fresh, ey, finde ich voll geil und fährt dope ab und ist tierisch feit und so, eure Commerzbank und so. Und da ist natürlich dann halt so, wo du dir dann immer überlegst, so, okay, findest du dann total lächerlich, so, aber machst du dann halt so, ich meine, dann wenn die Kohle stimmt und es ist eine Dienstleistung und der Kunde ist glücklich damit und du bist glücklich mit dem, was du dafür bekommst. Dann ist auch alles wunderbar, weißt du, so, das muss, wenn du damit klarkommst, wenn du aber von vornherein sagst, so, nee, auf gar keinen Fall und das ist ein scheiß Unternehmen und dafür möchte ich nicht arbeiten und keine Ahnung, na gut, dann geben die halt Geld für jemand anders aus, also kannst dich auch da sperren.
Was würde dein 18-jähriges Ich dazu sagen?
Mein 18-jähriges Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich zünde euch alle an, ihr Schweine, also gebe ich echt zu wahrscheinlich, so, aber wenn ich, ja, das, oh Gott, also weiß ich nicht, das ist eine gute Frage. Also ich wünschte mir, dass ich damals schon so schlau gewesen wäre, dass ich dann vielleicht diese Kohle angenommen hätte und gemerkt hätte, ah, geil, aber von der Kohle kaufe ich mir fettes Equipment und damit mache ich meine fetten Beats, dann können wir alle mal am Arsch lecken. Mhm. Also ich hoffe, dass ich würde wünschen, dass ich damals so schlau gewesen wäre. Ja. Vielleicht hätte ich dann aber auch, wenn die gesagt haben, nee, mach das mal so und so, dann und ich, verpisst euch doch, ihr Penner. Also ich hoffe, ich hätte das dann nicht gesagt. Aber ich kenne mich, wahrscheinlich hätte ich damals dann vielleicht irgendwie eine zynische, freche Bemerkung gemacht und wäre dann auch einfach draußen gewesen. Also die Leute wollen ja auch das Gefühl haben, dass sie mit dir arbeiten können, weißt du? So, dass du nett bist und gut und so.
Umgänglich.
Kooperativ. Genau, und ich glaube...
Womit macht ihr euer Geld? Also ich weiß nicht gar nicht, ich habe ja gesagt, das ist eine Firma, möglicherweise frage ich jetzt auch Geschäftsgeheimnisse, aber würde mich wirklich interessieren, was ist der Punkt, der euch Kohle bringt?
Die Auftritte? Also was ist Smith & Smart jetzt oder generell?
Nee, alles, Smith & Smart.
Also Smith & Smart, die Band. Genau. Also und das sagt, da kann man fast allgemein reden, wir tauschen uns ja auch viel aus mit vielen Bands, die in einer ähnlichen Situation sind wie wir oder vielleicht noch erfolgreicher in der Außendarstellung, aber vielleicht dann wieder mehr abgeben müssen. Das ist ja der Vorteil, wir müssen ja nichts abgeben. Ne? Aber wir leben eigentlich, die Haupteinnahmequelle sind die Gigs und Konzerte.
Also da dann auch entweder sozusagen das vereinbarte Honorar oder die Tür, wie es so schön heißt, oder wie läuft es?
Genau, da gibt es unterschiedliche Deals. Also es gibt die Tür-Deals, das ist ja dann so meistens so 60-40 oder so. Das heißt, du kriegst 60% von Einnahmen. Wenn jetzt, sagen wir mal, am Wochenende da ist eine Party, es kostet 8 Euro, dann würde es dann in dem Moment heißen, du kriegst halt 5 und der Veranstalter kriegt 3. Und wenn, dann gibt es irgendwie ein Break-Even. Das heißt, Break-Even heißt, wenn der Veranstalter mit seinen ganzen Kosten, die er hat, raus ist, ab 200 Eintritt irgendwie, gibt es dann nochmal irgendwie irgendwas obendrauf. Das kann man ja alles aushandeln. Das ist natürlich immer vorteilhafter, wenn du nur so eine Deals machst, kannst du natürlich mit Kohle schwer kalkulieren, weil es ist natürlich dann immer abhängig davon, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Deal habe in Aachen oder so, eine Stadt, wo wir noch nie gespielt haben, dann muss es eine Party sein, die sowieso gut läuft, weil wir gar nicht davon ausgehen können, dass dann da 200 Leute hinkommen, die uns geil finden, weil das kann gar nicht sein. So, und sozusagen ist man dann immer wieder abhängig von der Party oder von den Leuten, die auch gut Promo machen. Mhm. Wenn du jetzt auf dem Dienstag in Frankfurt spielst und hast so einen Türdeal in irgendeiner Location, die machen dann keine Promo oder so und dann kommen dann da 10 Leute, dann kannst du von vornherein ausgehen, okay, gut, Hauptsache ich kriege nur Übernachtung und Schlafplatz und kann einen Tag später in Stuttgart oder irgendwo spielen, wo es nicht so weit ist und wo du dann halt wieder... Also es ist eigentlich schon cooler, wenn du mit Festgagen, also zumindest ein paar hast, mit denen du halt wirklich kalkulieren kannst. Also wenn du wirklich weißt, okay, da kriege ich 600 Euro, da kriege ich 800 Euro, da kriege ich weiß ich wie viel Euro.
Und was ist mit dem ganzen Rest? Also was ist mit Plattenverkäufen? Bringen die irgendwas? Oder ist es eigentlich nur ein Weg, um den Tonträger kostenfrei unter das Volk zu bringen?
Richtig, also genau, dass sich das deckt. Also das, was du zum Beispiel jetzt 1000 CDs kosten mit so einem normalen Digipack, was wir gemacht haben, kosten jetzt irgendwie 1600 Euro oder so. Mhm. Und da musst du überlegen, wie viel CDs verkaufst, damit du das wieder drin hast. Und da gibt es ja so einen Händlerabgabepreis. Das heißt also, du jetzt glaubst, die CD kostet im Laden 13 Euro und wir kriegen davon 8 Euro. Das heißt, der Rest kriegt entweder Grufetech und der Händler, der es verkauft.
Warum stellt ihr die dann nicht einfach ins Netz zum Runterladen? Also so, wie ich es verstehe, ist...
Machen doch andere Leute schon. Warum sollen wir das machen?
Nee, es gibt zum Beispiel diese Bandcamp, dieses Bandcamp-Modell, sagen, du sagst, hier, lad euch meine Musik runter, zahl mir so viel du willst.
Ja.
Und dann hat man sozusagen sichergestellt, dass die Musik überall hinkommt. Und wenn ihr eh sagt, sozusagen an der CD verdient man gar nichts.
Ja, ist es auch ein bisschen die Reputation, die man davon hat. Also man, dass man mit dem Badcamp ist, gebe ich dir vollkommen recht, könnte man sowieso machen. Aber ich denke mir, also meine Erfahrung ist, dass wir die meisten Tonträger vor allen Dingen live verkaufen. Und dann ist es natürlich cool, direkt danach die Leute sich eine CD oder eine Schallplatte, eine Vinyl verkaufen können. Vinyl ist ja auch immer noch so ein bisschen so eine Botschaft, dass man halt so...
Ja, aber so meint ihr nicht, das würden die Leute sowieso machen? Also selbst, wenn sie das runtergeladen haben? Also ich kann...
Die wenigsten, würde ich sagen.
Also ich kann jetzt nur von mir reden. Ich habe das häufig sozusagen bei diesen Bandcamp-Bands erlebt, dass ich irgendwo hingehe, mir das Album dann, ne, die machen dann Pay What You Want. Ich lade mir das Album kostenlos runter. Und wenn ich dann feststelle, okay, nach einem Monat höre ich das immer noch, gehe ich nochmal hin und kauf's dann für, keine Ahnung, 10, 15, was auch immer man da
so. Was machst du?
Ja.
Und, bist du ein verrückt, cooler
Typ? Nee. Tatsächlich ist das, was ich zumindest in meinem sozialen Umfeld und meiner Altersgruppe möglicherweise auch feststelle, dass den Leuten mittlerweile wichtig ist, dass sie andere Leute mit Geld bewerfen können zu einem gewissen Zeitpunkt. Also ich war jetzt, also, keine Ahnung, tatsächlich war ich, weil der letzte Konzert, wo ich war, war Squarepusher. Ich hatte die CD schon, aber habe mir dann halt nach dem Konzert die Vinyl gekauft, einfach weil ich dachte so, kann man halt...
Das ist der Solidaritätsbeitrag, den du direkt bekommst, wenn du einen guten Gig gespielt hast, dass Leute halt auch wirklich da noch Bock haben, da kannst du sie halt noch abholen. Ja. Da sagen sie dann auch, ja, ey, das bin ich jetzt in meiner Euphoriewelle, kaufe ich jetzt auch noch die CD.
Genau.
Wenn es dann am anderen Tag oder zwei Tage später oder über sieht es dann schon anders aus. Ja. Da ist schon die Hälfte der Leute nicht mehr bei dir.
Aber du hast jetzt gerade auch Reputation erwähnt. Ist es so, dass sozusagen das in den Musikern und Verlagskreisen, dass du nicht so viel zählst, wenn du deine Musik kostenlos zum Download zur Verfügung stellst?
Ja, das ist also. Das ist allerdings tatsächlich manchmal eine absonderbare Frage. Also das fängt ja auch schon allein an, also diesen Musikreisen, es ist ja wirklich abartig, dass du was zählst, wenn du war früher zum Beispiel auf MySpace oder sagen wir es jetzt als Facebook irgendwie deine 25.000 Likes hast, dann kommst du gleich in eine andere Kategorie, so, also von der Wahrnehmung her. Also das hat schon. Danach wird das schon sehr gesetzt, wobei ich ja nach wie vor heute meine, dass das, wenn es sein muss, dann auch leicht manipulierbar ist. Aber das sind halt so eine Reputationssachen. Deswegen ist es für mich halt so cool zu sagen, also für mich persönlich ist es natürlich geil, weil es halt ja auch so eine Art ist, so ein was Nachhaltiges zu haben, dass man halt so eine CD hat. Und ich glaube, das ist einfach auch persönliche Ästhetik und man müsste das mal ausprobieren, also ganz ernsthaft. Um es wirklich herauszufinden, müsste man das richtig konkret mal auszuprobieren. Also
ich meine auch nicht sozusagen, dass man keine CDs mehr verkauft, nur dass man die Musik auch einfach sozusagen ins Netz bläst.
Also ich habe schon gemerkt, dass da Leute so sagen, so, oh, ihr habt CDs, oh, ihr habt schon 5 Tonträger, aha. Ja. So eigentlich heißt das ja gar nichts, na und? Ja. Was soll das schon heißen? Aber dann gibt es natürlich den Otto-Normalverbraucher. Für irgendjemand, der ist das dann halt irgendwas Besonderes.
Wie macht ihr das denn eigentlich mit Raubkopien? Also du hast ja gerade gesagt, das laden ja eh Leute ins Netz.
Ja, ich habe schon Konzerte kommen, Leute, ich bin euer größter Fan, ich habe mir alle eure Alben runtergeladen. Das ist ja der Sprache des 21. Jahrhunderts. Halt. Ich habe mich einfach dran gewöhnt.
Aber verfolgt ihr dann so eine Leute oder sagt ihr so, naja, das passiert halt eh? Und
wenn ich sie sehe, knall ich sie ab und wenn nicht, dann... Also irgendwas muss ich ja jetzt sagen. Wenn ich jetzt sage, so macht alles, was ihr wollt, dann ist es vielleicht doch ein bisschen zu krasser Freibrief, aber nee, es ist schwer zu verhindern, also mein Gott.
Manchmal sind die Leute ja auch, wie du schon meintest, so, die haben sich das dann vielleicht runtergeladen und dann irgendwann, das war letztes Mal auch so, als wir gespielt haben, der hat sich dann alle Tonträger dann auch nochmal nachgekauft auf CD.
Ja.
Und das ist dann natürlich auch wieder cool, wenn er die Sachen irgendwo runtergeladen hat, in vielleicht auch einer schlechten Qualität und dann hat er endlich mal das in der Hand, so, weißt du?
Wir sollten wieder diesen Dauerloop machen bei Konzerten, schon nicht mehr darauf hinweisen, dass sie die CD kaufen sollen, dass wir das brauchen, dass wir dann auch, je länger sie sie kaufen, desto länger bleiben wir am Leben und dass sie uns damit unterstützt.
Dann können wenn man uns natürlich fahren.
Platt machen will, dann muss man das halt anders machen.
Wie ist das mit der GEMA? Wie funktioniert das überhaupt? Also wenn man von außen jetzt drauf guckt, also ne, ich so als so Musik, Urheberrechtsdebatte, interessant. Ich kenne ja immer nur so, okay, es gibt die böse GEMA und dann gibt es die anderen, die sind total cool. Wie ist das für euch als zu sagen Indie-Band? Wie geht ihr mit der GEMA um? Ihr seid angemeldet, nehme ich an.
Mhm. Ja. Ich bin ja seit 1998 sogar Mitglied seitdem. Also ich bin ja jetzt schon seit 15 Jahren bin ich ja Mitglied in diesem Verein. Mhm. Ja, also man kriegt ja alle 3 Monate seine Abrechnung und da steht dann halt drauf, wann und wo irgendwas mal lief und wo abgerechnet wird. Und das kleckert sich dann so zusammen. Ich denke mir halt immer so, cool, ey, wenn, kein Wunder, wenn Paul McCartney heißt oder so, oder sonst wie, dann verdienst du natürlich deine Millionen damit. Eigentlich ist es ja für, grundsätzlich dieses Prinzip ist doch für Künstler, also wenn du wirklich Komponist bist und eigene Komposition machst, das ist nämlich das Ding, also es sind ja eigene Werke, Textdichter, Komposition machst, dann ist das ja eigentlich ist es eine coole Sache, dass heutzutage deine Sachen so weit abgerechnet werden. In dem Moment, es war natürlich immer schon so, der Haken an der ganzen Sache ist, dass ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Fritz spielt morgen einen Track von mir, dann kriege ich diese 2,50 pro gespielte, was ich was, keine Ahnung, kriege ich ja erst in 2 Jahren ungefähr. Die Abrechnungszeit dauert jetzt. Weil die müssen, das ist ja so ein großer Apparat und die müssen so große Abrechnung machen, das dauert so lange. Die Wahrheit ist aber, das ist ja klar, sie verwalten das Geld, sie leben von den Zinsen, ne? Sie arbeiten wie eine Bank.
Ja. Wie viel kommt da raus? Könnt ihr da Hausnummern sagen? Aus so einem GEMA-Ding? Also GEMA ist ja, wenn von euch was im Radio gespielt wird, wird das bei der GEMA abgerechnet und Konzerte müssten ja eigentlich, also zumindest in Deutschland, auch über die GEMA abgerechnet werden.
Ja, also sofern es halt wirklich der Veranstalter halt auch GEMA abgeführt hat. Ja. Man muss dann manchmal ja auch mit netten Veranstaltern, gerade in Berlin, das ist also auch so, in Berlin lernt man ja alles, wie man es auch anders machen kann. Da fängt das auch an mit Partys, ja. Also, und wir sind natürlich eigentlich die ideale GEMA-Party-Band, weil man natürlich auch ganz schnell sagen kann, nö, ist ein DJ-Set.
Ja. Okay.
So, unter den alten Gesetzmäßigkeiten war es ja immer so, dass halt so ein Live-Konzert mehr Geld kostet als so ein DJ-Set. Ja. Jetzt ändert sich das ja gerade so ein bisschen. Und deswegen konnte man das halt immer sagen. Also ich kann mich erinnern an einen Friedrichshainer Club, der jahrelang darauf geschissen hat, was die GEMA ist, bis irgendwann tatsächlich nachts mal einer aufgetaucht ist von der GEMA. Wo ich dachte, so, dass es sowas gibt, also Ordnungsamtsstyle nur von der GEMA. Und so eine Leute sind ja mittlerweile doch öfters unterwegs.
Okay.
Angeblich. Ist ja auch so ein Mythos, der so durch die Berliner Clubszene läuft. So. Und das dann halt wirklich checkt, ist das jetzt ein Live-Konzert, ist das jetzt angemeldet? Und dann, nee, das sind nur 2 DJs, die auflegen so. Und der sagt halt ab und zu mal eine Ansage am Mikrofon. Und das kann man ja bei uns beiden relativ schnell umschalten. Also waren wir für so eine Nischen immer noch gut zu gebrauchen. Aber grundsätzlich schadet man sich ja eigentlich selber damit, weil man auch diese GEMA-Kohle, Auftrittskohle, wenn jetzt ein Event ist, der von GEMA angemeldet ist, du schreibst deinen GEMA-Bogen auf, auch da kriege ich 3 Jahre später dann meinen 2,50 €. Das läppert sich natürlich dann zusammen, wenn man mehr spielt, aber so Zahlen, so ich, was zahlen wir im Jahr? 50 € Mitgliedsbeitrag.
Ja, richtig.
Und also ich glaube nicht, dass ich im Durchschnitt pro Jahr ungefähr 1.000 € von der GEMA kriege.
Nee, noch nicht mal.
Ja, ich schon, weil ich schreibe ja Gott sei Dank die ganzen Texte im Gegensatz zu dir.
Genau.
Hab da ein bisschen mehr Spaß dran, aber ansonsten.
Ja, aber das ist Klimperbeträge, wie Max schon meint. Also.
Warum nicht aussteigen?
Das, warum nicht aussteigen, wäre ja dann wieder die Frage, das ist so, wenn du, glaube ich, wenn du deine eigene Komposition machst, ist es halt immer noch einen Sinn, macht es ja immer noch ein bisschen Sinn, ja, also man kann natürlich auch aussteigen, aber wir machen ja dann auch noch Tonträger und man macht ja dann auch noch Konzerte und so, also wenn man vielleicht in anderen Bereichen oder das anders arbeitet oder wenn man dann wirklich alles selber free downloaded macht oder so, dann braucht man auch nicht mehr bei der GEMA sein, da gebe ich dir völlig recht.
Ja, aber wenn man zum Beispiel auch versucht, irgendwie im Radio zu laufen, dann bräuchte man auch die GEMA. Das ist dann vielleicht auch wieder der Zwiespalt, oder?
Warum? Du kannst auch ohne GEMA im Radio laufen.
Richtig, bei Christoph Schrag zum Beispiel.
Nö, du kannst auch überall ohne GEMA im Radio laufen. Also du musst keine GEMA-Musik sein, um Radio zu laufen.
Nee, du kannst sogar auch GEMA, kannst eben, ja, das musst du nicht sein.
Gut, aber wenn man eine CD zum Beispiel, eine offizielle, dann braucht man, da geht's ja schon mal los, wenn man eine offizielle CD macht, dann braucht man ja auch diesen Labelcode, oder?
Nee.
Der braucht man nicht.
Alles ohne den Labelcode brauchst du, weil du bei der GEMA bist. Also, also du musst, um deine Musik zu verbreiten, nicht bei der GEMA sein. Das ist nur sozusagen.
Nee, das nicht.
Das ist nur, wenn du bei der GEMA bist, dann muss alle Musik, die du machst, über die GEMA verbreitet werden und angemeldet und so. Das ist halt der Punkt. Naja, also ich finde halt, hinter dieser ganzen Musikrechte-Diskussion steht eine spannende Frage und die ist: Ist Musik ein Handwerk oder sozusagen etwas, für das man lebenslang entlohnt werden soll? Also, weil was hinter diesem ganzen GEMA-Ding hintersteckt, ist ja sozusagen dieses große Ding, du schreibst einmal einen erfolgreichen Song, also einen wirklich erfolgreichen Song, und dann kannst du den Rest deines Lebens davon leben.
Ja.
So, das ist ja das, was sozusagen, wofür das Urheberrechtsmodell steht. Und mir persönlich geht es zum Beispiel beim Radio so. Das, theoretisch ist es ja beim das Radio.
Aber auch ein bisschen.
Nee, warte mal.
Ja, gut.
Theoretisch ist es bei mir beim Radio auch so. Ich mache ja einen Beitrag und dann werde ich werde dafür entlohnt, dass ich diesen Beitrag abgebe. Da kriege ich ein Honorar für. So, und dann kann ich aber Wiederholungshonorare, dann wird das nicht ins Netz gestellt, damit Leute es sehen können. Da muss es auch nochmal extra Geld geben. Dann könnte ich noch über die VG Wort, dass halt irgendwie Leute, die das anderswo nochmal senden, dass ich da auch noch so Einnahmen kriege. Ich bin für mich der Ansicht, das ist natürlich jetzt, der Vergleich hinkt wie alle Vergleiche, aber ich bin für mich zum Beispiel der Ansicht, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werde ich dafür bezahlt, dass ich Inhalte schaffe und danach sollen die bitte möglichst breit zugänglich sein. Das ist natürlich nicht ganz übertragbar, aber dieses Modell, dieses Musikmodell, man könnte zumindest sagen, sozusagen, okay, der Musiker soll so lange Geld bekommen, wie er auch tatsächlich Musik macht. Also Konzerte spielt, CDs verkauft. Aber sozusagen nicht dieses noch 70 Jahre später wird das alles immer noch.
Ja, es gibt ja Leute, die dann diese Rechte verwalten. Also das hat es ja schon immer gegeben. Also es gibt ja nicht denjenigen, der dann, wenn jetzt Jimi Hendrix tot ist, dann gibt es ja, profitiert ja dann auch die Leute, die seine Musik damals verlegt haben.
Ja, genau, und die
die Rechte haben.
Ja, aber das ist die Frage, soll das so sein?
Und es gibt ja auch, glaube ich, so, ich kenne von alten Plattenverträgen aus den 90er Jahren, ist es dann so, bei Todesfall, ich glaube, nach 10 Jahren oder so fällt dann das Recht oder so. Doch, gab es früher ganz oft.
Also, dass es dann zurückfällt.
Ja, genau.
An den. Ja, aber.
Weiß der Teufel so.
Ja, das Ding ist, ihr seid ja auch in der Mashup-Szene unterwegs.
Also, ja.
Und da ist das ja, also gerade das Urheberrecht, wie wir es in Deutschland haben, eher hinderlich.
Ja, klar. Also, das ist ja auch generell dieses ganze Internet-Ding. Ich meine, du siehst ja auch, wie die GEMA daran zu knabbern hat. Ne? Also, ist ja immer noch keine einheitliche, wirkliche Definierung dafür gefunden. Aber ich sehe es halt auch so. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwann keine Veröffentlichung mehr mache oder so, steige ich natürlich aus der GEMA aus. Also du wirst ja im Nachhinein auch immer noch entlohnt werden.
Ja.
Ja, das ist halt schon.
Ja. Um den Bogen zurück zu Smith & Smart zu kriegen, sind diese ganzen Rechte-Diskussionen, die natürlich geführt werden, aber die natürlich meistens dann auch von Leuten wie mir geführt werden, nämlich die nicht gar nicht selber Musik machen, ist das so ein Ding, wo man als Musiker denkt, oh Gott, lasst uns doch in Ruhe?
Nee, also so ist das ja jetzt nicht das Finanzamt, ja. Also das würde ich eher sagen, lasst uns doch in Ruhe. Aber das ist schon interessant. Also klar, also ich meine, muss man sich schon mit auseinandersetzen, ist doch auch interessant. Das Lustige ist ja, dass man auf einmal zumindest in dem Gespräch mal für eine Sekunde auf die gleiche Stufe gestellt wird, wie irgendwelche Leute, die damit richtig Geld verdienen.
Ja. Ja, klar.
Und wir reden hier von 300 Euro. Ja. So, und das ist das eine. Und das andere, was ich auch immer sehr amüsant finde, bei mir meine erste Berührung mit der GEMA und den Rechten fing ja genau andersrum an.
Okay.
Weil ich habe ja angefangen, Sachen zu samplen oder zu klauen.
Ja. Ja.
Hip-Hop-Style, irgendwie. Ah, da ist ein Beat, da ist ein Loop. Mhm. So. Und so sind ja eigentlich so, bin ja genau andersrum. Also ich bin ja eigentlich immer ein Verfechter davon, dass ich ja meine, wenn ich jetzt einen Song sample oder ein Zitat sample, dann promote ich ja das eigentlich.
Ja.
Ich promote ja, wenn ich jetzt 5-Stellen-Deluxe einen Wordcut irgendwie im Scratch einführe, promote ich das ja, weil ich das cool finde oder von Torch was nehme oder Rick da was verwendet oder was ich wo oder sonstigen Sample. Ich bin ja meiner Meinung, man promotet das ja. Also man promotet ja die Musik.
Ja, der Gegenargumentation wäre natürlich sozusagen, nee, dein Song wird dann dadurch bekannt, dass er dieses bekannte Element mit drin hat.
Ja, aber wir haben ja Gott sei Dank keinen Hit, der jetzt eine Single ist oder so. Insofern bleiben wir davon auch verschont. Ja. Okay. Vielleicht ist das ja auch irgendwo psychologisch so, dass wir vielleicht doch ganz froh sind, dass man die Sachen nicht zu sehr kennt. Ja.
Scheitern als Chance. Warum eigentlich Schweiz?
Warum
so viel Schweiz? Also ich meine, klar, ihr hattet da einen Gig, aber ihr habt auch vorher schon erzählt, den größeren Teil eurer Gigs macht ihr da, also den Verdien-Gigs quasi. Wie kommt das? Warum fahren die Schweizer so auf euch ab oder ihr so auf die Schweizer? Was ist da los?
Die Frage stellen wir uns auch immer.
Also, die Frage wird auch ganz oft gestellt. Die Frage ist auch eine der globalen großen Fragen bei Smith & Smart, ganz ehrlich.
Mhm.
Aber es gibt da schon eine Menge Antworten drauf. Also es fängt ja schon mal, also naja, immer gibt es ja diesen Prophet im eigenen Land, bla bla bla. Mhm. Wertschätzung. Genau. Ist natürlich jetzt bei uns ein bisschen hochgestochen, weil ich finde das ein bisschen übertrieben. Aber es beinhaltet ja so, dass man anders wahrgenommen wird. Also hier in Berlin reißt du die Hütte ab, weiß 3 Tage später keiner mehr.
Mhm.
Berlin ist halt so, jeder macht sein Ding, Projekt, Ellbogen. Restdeutschland ist wieder so, Sparte hier, Hip-Hop. Sparte hier, Independent. Ist das so smart?
Kenn ich nicht.
Ist nicht das, irgendwie, hä? Haben die ein eigenes Label? Sind die wer? Haben die ein Video? Haben die eine Single? Haben sie alles nicht? Underground-Scheiße, kenn ich nicht.
Okay.
So. Dann kommst du in die Schweiz. Aha, ihr seid ja ein paar verrückte Freaks. Ah, ihr seid aus Berlin. Aha, ihr seid, ihr habt was drauf. Ah, ihr seid unterhaltsam. Euch buchen wir. Mhm. Aha, ihr habt da gespielt schon. Aha, dann spielen wir nochmal. Aha, der hat mir schon gesprochen, dass ihr und die gut findet, weil Schweiz ist auch nicht so groß. Ja. Da ist man schnell von einem Berg zum nächsten, spielt in irgendwelchen Skihütten oder in irgendwelchen Independent-Snowboard-Bars, die nicht vielleicht doppelt so groß sind wie dein Zimmer hier. Ja,
okay.
Aber da sind dann drei Leute aus Zürich, drei Leute aus Bern und drei Leute aus Basel, die alle irgendwie niemand kennen, die irgendjemand kennen und schwuppsiwupps spielt man in den ganzen denen. Also da die Vernetzung funktioniert da halt auch schneller, wenn man mit Mundpropaganda halt die Leute so ein bisschen anfixt.
Okay.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Ding. Und wie gesagt, man wird
Berlin ist für die Schweizer riesig und fast für manche auch unerreichbar. Also viele, ich war noch nie in Berlin, es muss so krass sein und so. Und gerade, also das, was die Stadt jetzt hier gerade so zu bieten hat, weil die so viele Facetten hat, das macht die auch interessant. Und dann kommt
uns interessant,
macht weil uns auch interessant,
dann, dass sie dann uns anrufen dürfen, wenn sie hier in der Schweiz, wenn sie in Berlin sind.
Genau, aber da kann man denen wieder ein paar Geschichten als Gegenzug irgendwie erzählen, nach der Show.
Sie sind schon sehr, sehr, oh Gott, das klingt jetzt auch schon wieder, so Außerirdische, aber sie sind schon sehr, sehr, sehr dankbar, ja. Also das muss ich echt sagen, vor allem, wenn den Schweizer, es ist jetzt wirklich eine Pauschalität, die ich sage, aber es ist nicht nur so. Aber der Trend ist schon erkennbar, wenn die erstmal warm geworden sind, wenn die erstmal aus sich rauskommen. Mir hat auch mal gesagt, das ist so ein typisches Bergvolk, so. Die muffeln nicht alle an, aber wenn du denen irgendwie Freude machst, dann vergessen die das nie. Also dann bist du für die bis in alle Ewigkeiten, bist du auch so eine Art Hero oder, also, die Schweizer sind schon sehr dankbar. Deswegen sage ich mal, dankbar ist eigentlich der richtige Ausdruck. Und deswegen kommen wir da immer wieder gerne hin. Und es ist auch für uns manchmal ganz cool. Wir setzen uns an den Flieger, fliegen nach Zürich und schalten dann auch mal ab. Ja. Also es ist dann halt auch, lassen diesen ganzen Alltags-Berlin-Grau-Lifestyle irgendwie, was alles cool ist, was ich alles schön finde, aber man lässt das auch alles mal hinter sich. Und dann fokussiert sich dann auch alles mal so für 48 Stunden oder wie lange wir denn da sind oder für 3-4 Tage. Wirklich voll aufs Müssen smart. Und dann ist aber auch wieder gut und dann stehst du wieder bei Rewe in der Schlange und dann ist auch wieder in Ordnung. Oder hier bei Aldi, besser gesagt.
Da kommt eigentlich der Band-Spirit so richtig raus in der Schweiz. Da können wir uns richtig auch mal wie eine Band fühlen, die irgendwie bekannt ist, ja, oder etwas bekannter ist. Die Fans halt, wo wirklich auch die Locations denn voll sind und die Leute wegen uns kommen. Man wird
erkannt in der Schweiz, tatsächlich. Ja.
Ja, und die Leute sind wirklich, ja, das ist Wahnsinn.
Warum hat es in Österreich nicht funktioniert?
Ist vielleicht schon wieder zu großes Land, beziehungsweise wir waren einfach auch noch nicht so viel da unterwegs waren. Mhm. Also das ist Wahnsinn. Also in der Schweiz hat man halt so diese ganze Infrastruktur kennengelernt. In der Schweiz herrscht halt auch noch wirklich so, da werden halt auch noch wirklich, zum Beispiel Delinquent Habits ist auch so eine Band, die wir da immer wieder treffen. Das ist ein gutes Beispiel. Eine Band, die seit, ich glaube, 13 Jahren gar keinen Plattenvertrag mehr hat. Es ist, Liquid Habits kommen aus Kalifornien. Ist, die hatten mal 2-3 Hits, so ein bisschen in Richtung Cypress Hill in den 90ern. Mhm. Kennst du bestimmt, wenn du mal 1-2 Songs hörst. Kann, kannst du ja mal irgendwie googeln. Liquid Habits kann ich gerne aufschreiben. Das ist einfach ein sehr schönes Beispiel. Aber die spielen, glaube ich, nur noch in der Schweiz.
Ja.
Heute noch.
Jedes Jahr.
Und also jedes Jahr haben die immer ihre Touren. Die haben, glaube ich, 1-2 Booker. Die spielen auch noch in Europa irgendwo anders, glaube ich, in Frankreich oder so irgendwo nochmal. Oder jedenfalls haben die ihren Booker. Und die fahren dann halt immer irgendwie für 3 Monate in die Schweiz, touren da rum und dann fahren sie wieder zurück nach Kalifornien.
Aber die haben es erkannt. Also die in Amerika will keiner mehr was von denen hören. Ja. Die leben halt auch noch von dem Ruhm von über 15 Jahren, wo sie mal hier einen Hit hatten. Und das kommt da in der Schweiz. Die Schweizer,
in Berlin spielen die auch ab und zu
mal. Ja, genau. In der Schweiz, da lassen sie die Zeit immer noch hoch leben und da haben die wirklich Erfolg und machen ihre Wintertouren und da machen die wahrscheinlich ihr Geld fürs Jahr in Kalifornien. So.
Wie ist das eigentlich bei euch? Macht ihr euch Zukunftsgedanken, also im Sinne von dem, was ihr jetzt erzählt habt, ist es ja so, ihr verdient tatsächlich das Geld damit, wenn die Musik passiert. Habt ihr jetzt irgendwie so Pläne, wir machen das jetzt, bis wir umfallen, oder man müsste sich ja eigentlich auch mal einen richtigen Job suchen? Rentenkasse?
Privat.
ja, die Gedanken macht man sich auch, also würde ich mir auch ohne Smith & Smart machen. Also das hat eigentlich, die Gedanken mit Smith & Smart eigentlich nicht so viel zu tun bei mir. Man guckt schon halt so, was man sonst noch kann, was man sonst, wo man sonst noch beruflich tätig ist, ob das jetzt bei mir halt so im Radio ist oder ob man mehr Booking macht oder ob man einfach so seine Felder, in denen man vielleicht noch irgendwo was drauf hat oder wo man schon mal tätig war, weiter ausweitet und versucht so weiter ein bisschen was ja, sich zu, so, so seinen, seine Möglichkeiten einfach versucht zu erweitern. Und das hat eigentlich mit Smith & Smart, klar, Smith & Smart schon so das Heute und Hier Projekt, aber eigentlich ist das für mich auch klar, dass das eigentlich keinen Grund gibt, das nicht auch noch in 10 oder 15 Jahren zu machen. Mhm. Natürlich nicht mehr so. Also ich bin jetzt 40 und ich sage ja auch immer schon, ich halte schon auch schon nach demjenigen, ich will ja eigentlich in ein paar Jahren nur noch Manager von dieser Band sein. Und möchte dann eigentlich, Rick tritt dann in diese Maxwell Smart-Rolle vor 10 Jahren. Das heißt, er hat jetzt 10 Jahre Erfahrung im Musikbusiness, hat alles kennengelernt. Ja. Wir bräuchten jetzt eigentlich wieder so einen 20-jährigen Rapper, okay, oder einen MC, der sozusagen in die Rolle kommt. Rick nimmt ihn bei der Hand, nimmt ihn alles bei und ich kann dann im Hintergrund voll die Fäden ziehen und dann kann ich endlich mal das machen, was ich am allerliebsten mache, nämlich anderen Leuten richtig auf die Nerven gehen und
eine Figur kreieren.
Und in der dritten Person reden, weil ich dann halt sozusagen von den Jungs rede und nicht mehr Teil dieser Band sein muss. Ja, dann, ja, das ist dann auch, glaube ich, am coolsten. Ich glaube, dann wird es auch erfolgreich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher.
Also okay. Das ist, wo wir gerade dabei sind, also wenn nur für den Fall, dass gerade ein 20-jähriger Rapper das hört, was soll er mitbringen?
Am besten noch Möglichkeit, das, was Rick damals alles mitgebracht hat. Am besten, er hat keinen MC-Namen. Das heißt, wir könnten ihm dann geben. Maxwell Smart wäre dann frei.
Naivität.
Genau. Er kann Proberaum bei seinen Eltern, ist noch nicht mal notwendig. Also er kann das hätten wir sogar mittlerweile zur Verfügung.
Okay.
Also er muss, ja, das ist wirklich, also er muss halt, also wenn wir schon so weit sind, dann müsste er halt wirklich alles, müsste sehr offen sein. Mhm. Und bereit sein, sich was sagen zu lassen.
Formbar sein.
Ja, nee, das ist. Nee, er muss, also wäre schon wichtig, dass er halt musikalisch auf jeden Fall ein breites Spektrum anbietet. Vielleicht muss man das auch mit 19 gar nicht. Also ich glaube, der muss einfach wirklich wirklich Bock drauf haben und Zeit haben. Am besten dieses, das fand ich ganz lustig, diese Erinnerung mit dem Arbeitslos. Das war eigentlich so eine gute Grundvoraussetzung. Es gibt ja dieses GLF-Handbuch, fällt mir gerade ein. Kennst du das?
Nee, was ist das?
Das ist sehr witzig. Wie heißt das nochmal gleich?
Musst zum du Nummer 1 irgendwas mit
Nummer 1. Ja, das ist die deutsche Übersetzung, aber es gibt einen englischen Originaltitel. Aber am besten, du guckst mal in deinem geliebten Internet unter KLF-Handbuch. Du kennst vielleicht die Band KLF.
Ja.
Die haben ja mal 1 Million verbrannt. Als sie einen neuen Plattendeal bekommen haben, haben die 1 Million verbrannt.
Also tatsächlich verbrannt, muss man wissen. Die haben die Geldscheine genommen, haben die angezündet.
Ja, ja. Und die haben ein Handbuch geschrieben, so How to Make a Hit oder irgendwie sowas. Ne? Also so, wo erklärt wird, wie man wirklich erfolgreich, also mit diesem, und das ist sehr witzig, dieses Handbuch, weil das nimmt natürlich gerade diese Musikszene aufs Korn, aber da stehen halt wirklich ganz viele Sachen drin. Es wurde auch mal vom WDR auf als Hörspiel in Deutsch vertont. Da haben die dann auch einen Hit gemacht tatsächlich mit diesen Mitteln und der kam dann tatsächlich auch in die Charts. Das war vom WDR, es hat tatsächlich funktioniert. Also, und da haben die nämlich wirklich niemand von der Straße gecastet, da fingst du mich an. Grundvoraussetzung ist, dass du arbeitslos bist, dass du wirklich, das ist das Beste, weißt du, dass du wirklich Zeit hast, wirklich arbeitslos bist, ungebunden bist und wenn es geht, auch einfach kein Instrument spielen kannst. weil die meinten, da stehen nämlich dann auch drin, so dass das halt, wenn du halt musikalische Ansprüche hast, du wirst früher oder lang, wird das dann halt zu deinem Hindernis werden.
Ja.
Dieses, was wir vorhin hatten, diese, dass man so, der künstlerische Anspruch und so, das ist dir dann zu platt und das ist das, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte irgendwie, nee, das möchte ich nicht. Das ist mir, weißt du, wenn du jetzt einen jungen Rapper hast, der dann immer sagt, so hast du es drauf, irgendwie auf so einer durchgängigen, vierbassigen Tonline die ganze Zeit irgendwie ein Wort zu schreien, ja. Mal also als Beispiel, wenn du als 90er sagst, nee, das ist mich da voller Spaß, nee, möchte ich nicht. Das ist so, wenn er sich dann dafür zu fein ist, dann wird es halt dann schon schwierig sozusagen. Also es ist natürlich überspitzt so, weißt du?
Ja, aber
du weißt, was ich meine.
Kann man sich mal überlegen.
Genau.
Du hast am Anfang noch was gesagt, da sind wir jetzt gar nicht zu sprechen drauf gekommen und ich würde es gerne noch erwähnt haben, es gibt einen Zusammenhang zwischen Mode und Musik, den du lange nicht wahrhaben wolltest.
Ja, voll. Das fängt somit an, meine Schwester ist Modedesignerin, die ist ungefähr 5, 6 Jahre älter und ich habe sie dann auch besucht, da war sie auf der Modeschule in Antwerpen und für meine Schwester war es halt immer klar, dass es einen Zusammenhang besteht, dass halt die Sachen, die halt erfolgreich sind und so halt auch immer irgendwie fashionable sind und so eine Affinität zu Mode haben und es hat immer was damit zu tun hat und als ich mit ihren ganzen Kollegen da unterwegs war, haben die dann auch immer davon geredet, da war dann glaube ich gerade ich war dann irgendwie, glaube 19 oder 18 oder so weit wie Rick damals. Und dann waren dann, glaube ich, Red Hot Chili Peppers zum ersten Mal richtig rausgekommen. Und Beastie Boys waren angesagt, wie eh und je. Und dann immer so, ja, das ist aber auch alles, hat alles was mit Fashion zu tun und so, so wie rumlaufen, Red Hot Chili Peppers und der hat die Hose an und das ist auch gerade angesagt und bla 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 und hier Nirvana und so und der mit dem, die langen Haare und das ist jetzt Mode und keine Ahnung, wo ich immer gesagt habe, so, ich natürlich als Musiker, hey, fuck doch drauf, der könnte auch nackt auf der Bühne stehen, ist doch scheißegal, das ist, weil die Musik so genial ist und deswegen ist das cool und bla bla bla. Und wollte das immer nicht wahrhaben, dass es halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen daran liegt. Und bis ich dann irgendwann erkannt habe, dass doch die äußerliche Wahrnehmung, gerade um einen Popstar zu machen, doch sehr, sehr viel manipulierbar ist und sehr, sehr viel dazu beiträgt, ob jemand Erfolg hat oder nicht. Also man sieht es ja auch bei allen Leuten, die ich meine, guck dir David Bowie an oder
Lady Gaga.
Genau, danke. Danke.
Die Torte auf zwei Beinen.
Aber das funktioniert auch durch diese äußerliche Wahrnehmung und durch diesen ganzen, durch diese ganze Darstellung. Und das auch irgendwie, und das bereichert ja auch das, diese ganze Fashion-Szene oder wird bereichert.
Da ist dann ein Designer, der dann damit auch wieder Geld verdient, so, weil irgendwelche Hollywood-Stars wollen dann auch die Torte auf zwei
Beinen. Die erste Band, die im Hip-Hop das gemacht hat, war definitiv Run DMC mit My Adidas. Original hat Adidas den ja auch ein Angebot gemacht Mitte der 80er Jahre. Ich habe das letztens nochmal recherchiert, weil mich das interessiert hat. Und es war wirklich so, die haben einen Deal gehabt dann mit Adidas. Und dann kam es ja auch, dann haben sie einen Song gemacht, My Adidas und keine Ahnung, es war dann halt auch, die Jungs mit den Adidas Trainingsjacken und so.
Krass.
Das war dann
hip. Gar nicht.
Das war hip. Daran, das sind ja so Merkmale, an denen man sich dann so festhält. So
wie sieht es mit Smart-Mode aus?
Siehst du, da fängt es nämlich an. So, hätten wir von Anfang an mehr darüber nachgedacht. Denn so, das sind die Jungs mit den Anzügen. Wir hätten von Anfang an jetzt irgendwie so vielleicht dieses Blues Brothers-Ding mal durchziehen sollen, dann hätte es ja auch ein Markenzeichen gegeben über die Jahre. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Und es muss ja noch nicht mal schlecht sein. Also, und ich glaube bei uns, ja, wir haben dann halt mal Bock auf das, dann haben wir mal Bock auf das, dann haben wir mal wieder Bock auf das. Irgendwann meinte mal jemand zu mir, na, Smith & Smart, ach, ihr erfindet euch doch sowieso alle 3 Monate selbst. Mhm. Fand ich ganz lustig. Macht er nochmal ein Metal-Album, macht er bestimmt auch noch. Und dann macht er ein intellektuelles Jazz-Album, macht er auch noch. Das fand ich dann sehr lustig. Also es war natürlich dann schon so abfällig gesagt, aber irgendwo dachte ich mir, ja, das ist aber auch so.
Jetzt nochmal von wegen immer neu. Ich habe ja, wie gesagt, ein paar Alben gehört und was ich noch nie erlebt habe, ist, dass auf einem Album ein Lied drauf ist, das nochmal auf einem anderen Album, also ein altes Lied. Und also man sagt
die ja Platte ist ausverkauft, deswegen.
So, man sagt ja immer auch, wenn die Leute so Best Hits, ne?
Also Best of Greatest Hits
Alben rausbringen, dann ist es vorbei. Ist es jetzt bei euch so ein langes Anzeichen? Es gibt hier 2 Lieder, ne? Wer bezahlt das Taxi? Ist nochmal ein Remix drauf und Born School Work, das ist nochmal Remaster drauf.
Ja, man muss ja die Platte mit irgendeinem Scheiß vollkriegen.
Okay, aber das sind fast 15 Tracks.
Genau, also Born School Work, das ist der Grund, die ist auf der Radio hört drauf. Die Platte gibt es nicht mehr.
No!
Es gibt schon seit über einem Jahr, gibt es, glaube ich, bei Amazon noch für 40 Euro.
Ach echt?
Ja, oder so. Also ich glaube irgendwie so, es gibt so, aber sie so gibt es nicht mehr. Ich habe noch genau eine zu Hause, Rick hat genau noch eine zu Hause und sonst müsste meine Schwester anrufen, die hat glaube ich auch noch eine. Aber
verdammt, ich wollte mir immer noch mal die Vinyl holen. Gibt es eine Vinyl?
Nee, gibt es auch nicht. Und es gibt keine mehr, aber Born School Work Death ist halt so ein Evergreen, damit hat es angefangen und der wird immer noch laufen. Der Track und dann haben wir halt gesagt, okay, diese CD ist auch limitiert, also da machen wir einfach den Track noch hinten drauf, weil der ja auch immer noch live läuft und weil Menschen halt immer wieder fragen, wo gibt's den Track?
Die CD, wo der Track mit drauf ist, ist limitiert oder generell die CD ist limitiert?
Die CD, die du in der Hand hältst gerade, also die Underdogs-CD, die ist limitiert, aber...
Wie viel wird's da geben?
Davon gibt's jetzt erstmal 1000.
Aha.
Und wenn's gut läuft, machen wir davon nochmal 1000 und das war's dann.
Okay.
Und dann machen wir was anderes. Und Wer bezahlt das Taxi ist ähnlich. Das war eigentlich so, da hatte auch einfach Rob Bock, einen Remix von zu machen und wir wollten den Song einfach nochmal aufnehmen. Auch so, dass, ja.
2013er Gewand quasi. Genau. Also auch nochmal.
Mit Hookline und Refrain.
Genau, den Song gibt's ja auch schon vom Album Sacri Monstri, was 2007, glaube ich, rauskam. Und das war aber eher so ein instrumentales Stück und war so ein Stück, was live auch immer funktioniert hat und wo live dann noch irgendwie auch noch eine Hookline dazu kam und das war einfach, das hat immer funktioniert und es gab aber nie eine Strophe, es war so ein Live-Jam, wo immer die Strophe live improvisiert worden ist und dann das war halt auch ein bisschen dünn produziert damals so und aber es hat live immer funktioniert und dann hat Rob jetzt ein Mega-Brett gebaut. Das ist der Grund.
So, ich würde jetzt gleich zu dem kommen, was man auch so lange im normalen Radio macht. Wir sprechen gleich nochmal Termine und sowas. Vorher, ich habe euch jetzt 1,5 Stunden ausgefragt, habe überhaupt nicht die Sachen gefragt, die ich eigentlich wissen wollte, aber auch egal, gibt's noch irgendwas?
Frag doch nochmal schnell.
Nee, ich habe es natürlich jetzt auch mittlerweile vergessen und nicht aufgeschrieben und das ist alles ganz fürchterlich.
Du wolltest doch wissen, ob wir davon leben können und wie man Geld verdient und wie das so ist.
Ich doch alles schon. Ja,
haben wir nicht darüber geredet?
Ja, das passt schon. Was ich wissen wollte ist, also A, noch eine klassische Frage, jeder von euch mal 3 Lieblingskünstler, die euch beeinflusst haben, das würde mich wirklich mal interessieren, was ihr so hört.
Flo und Imo, auf jeden Fall, muss ich leider immer wieder sagen. Flo und Imo hat mich sehr inspiriert.
Ja, auf jeden Fall Beastie Boys, ist halt einfach so. Also kommt man einfach nicht drum rum. Also, gerade so, wenn ich wieder mit meinen 20 Jahren Musik anfange. Aber so ey, ich hab die schon gehört, da war ich irgendwie 13. 1985, das erste Mal irgendwie. Und Fight Fire to Party, ich hab mich so angesprochen gefühlt. Und 87 war es, Entschuldigung. Aber ey, die haben mich immer begleitet. Das ist die Band aus meiner Jugend und das fand ich halt so weiße Punks, die dann irgendwie so eine Mucke machen. Ich glaube, das hat mich schon beflügelt, das auch zu tun. Also und die sind auch geil, die sind musikalisch vor allen Dingen geil. Also
Jazzy Jeff und Fresh Prince, muss ich leider auch sagen. Kid and Play, das waren so die ersten, die haben ja damals sind ja auf Filmformat gegangen und dann mit Turntables und Houseparty und so weiter und dieser Lifestyle, also da war ja auch schon ein bisschen Fashion Lifestyle, aber das war irgendwie cool rübergebracht und das hat mich auf jeden Fall auch dazu gebracht, irgendwie DJ zu sein, so weil ich das cool fand mit Turntables und die Fashion, dass man ein bisschen weiter, wie du es auch gerne magst, die Hosen ein bisschen weiter trägt oder auch die Pullover.
Okay.
Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Band, die auch das, was jetzt die Beastie Boys generell so global sind generell, ist für mich lokal die Band Die Ärzte gewesen. Mhm. Aus dem Grund, weil ich habe jahrelang in der Nibor-Straße gewohnt und Jan Fedder, aka Farin Urlaub, hat da auch in der Nibor-Straße gewohnt. Sozusagen Leute aus meinem Viertel. Und ich habe das halt von Anfang an mitgekriegt, wie die dann auf einmal so Major-Vertrag, so diese ganzen Anfänge und wie die zu zweit als Duo auch immer funktioniert haben. Ich meine, gut, die Musik höre ich mir heute nicht mehr an, ja, aber muss ich auch gar nicht. Aber ich finde die beiden trotzdem super. Und eigentlich auch zu dritt super. Aber so, das ist eigentlich so, das ist ja so der lokale Act. Ja. Also das hat mich immer begleitet und verfolgt man. Und wenn ich immer irgendwo die Ärzte oder einer von den beiden in irgendein, wie die mittlerweile aussehen, in irgendeiner Talkshow im Fernsehen sehen sollte, bleib ich auf jeden Fall erstmal dran und höre mir das zu Ende an, was die zu erzählen haben. Und es ist meistens doch immer sehr unterhaltsam.
Ihr seid ja, was man auch wissen kann, wenn man alle Lieder hört, aus dem Osten und aus dem Westen. Spielt das 2013 noch einen Unterschied? Sowohl bei euch als auch erlebt ihr das?
Für uns persönlich oder generell in unserer Gesellschaft?
Beides, weißt du.
Ja, beides ja. Also in unserer Gesellschaft beides, ja, auf jeden Fall. Also das merke ich jetzt schon allein, wenn ich jetzt wieder, wo war ich jetzt gestern beim Hallenturnier, wo dann Union und Hertha gespielt haben. Da merkt man es halt auch wieder so. Die Ossis sind dann stolz auf ihren Verein und die Wessis sind so, also West-Berlin, Ost-Berlin. Also gerade so im Fußball merkt man das halt immer schon. Aber ich persönlich, Gottes Willen, ist mir schon lange durch das Thema, aber es ist in unserer Gesellschaft immer noch irgendwie total verankert. Ich finde es teilweise auch echt abscheulich, wie sehr die Leute in diesen Genres immer noch so denken. Also ich finde das echt peinlich, aber es ist halt so. Und wenn man das weiter aufbrechen möchte, muss man halt auch so ein bisschen versuchen, das zu verstehen, sonst hat das ja keinen Sinn. Also, und da ich halt immer noch denke, unser bestes Argument ist, wir sind eine Wiedervereinigungsband, dieses West-Berlin, ist es ja eigentlich so ein bisschen unser Auftrag, weiterhin West- und Ost-Berliner oder Westler und Ostler zusammenzubringen. So, ja, doch, wenn überhaupt. Okay. Ja.
Das ist so.
What he said.
Genau.
Das
macht es ja auch einfach spannend. Ich meine, was soll's.
So, Underdogs.
Mhm.
Erscheint wann?
Am 1. Februar.
Am 1. Februar. Ich werde mal zusehen, dass ich die Sendung vorher rausbringe.
2013.
Au, doch so. Ja, das ist schon schlecht. Gibt es eine Release-Party?
Ja, im Cassiopeia, Berlin, Revaler Straße 99. 20 Uhr sind Doors, 21 geht's los. Wir haben eine geile Vorband, Four Examples. Vize-Beatbox-Weltmeister. Die sind einfach Hammer, super geil. Mit denen arbeiten wir schon ganz lange zusammen und die lieben wir über alles. Und anschließend spielen wir. Und dann gibt es eine coole Aftershow-Party mit
Jess Kalipper und Barrio Katz aus Dresden.
Genau, Pepe Le Moko DJ-Team, zwei lustige DJs aus Dresden, die es auch schon seit 15 Jahren gibt und die auch so Mashups und Drum and Bass und Swing-Kram machen. Ist geil.
Wird es da Vinyl von geben?
Erstmal nicht.
Was?
Nee.
Warum?
Bringt keine Kohle und...
Typ! Ach Gott, naja, gut.
Ja, wir müssen erstmal ein bisschen Geld verdienen, ist, Alter. Weißt genau. du, was
wie teuer ist denn so eine Vinylplatte zu machen?
Du interviewst uns die ganze Zeit und fragst uns, ob wir davon leben.
Ja.
Und deswegen müssen wir halt auch ein bisschen ökonomisch denken. Wir sind halt, wir können jetzt nicht so Geld zum Fenster rauswerfen. Also ungefähr ist Vinyl dreimal so teuer wie CD produzieren. So mal was, so als Beispiel. Also,
in welchen Auflagenstärken macht man das dann? 100? 500?
500.
Kostet genau. dann?
Kostet dann einfaches Vinyl mit einem halbwegs vernünftigen Cover, bist du bei knapp 2000 Euro dabei, ein ja, bisschen okay. weniger. Also du musst schon ungefähr 3 Euro kostet dann schon eine Platte, ne?
Okay. Und ihr habt ja von Beides und von Blutsbruder gab's Vinyls.
Richtig. Ja, wie, von auch das.
War das so plus
minus null? Der Sacri Monstri auch. Nee, wenn wir jetzt nur Vinyl alleine gemacht hätten, hätten wir, glaube ich, jetzt irgendwie 2000 Euro miese gemacht, so von allen Alben, die wir gemacht hätten. Aber okay. dadurch, dass man nebenbei noch CDs ja. macht, gleicht sich das wieder aus. Also nur vom Vinyl machen alleine kannst du keine Kohle machen.
Leute, kauft wer Vinyl. Das ist super.
Das ist auch super.
Ja. Und jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, die ich stellen wollte, die ich vergessen habe. Und zwar war das, wenn man eine Sache, die wurde zum Teil schon beantwortet, ich will es aber nochmal direkt ansprechen. Wenn man eine Sache sehr lange macht, dann tun sich ja irgendwann Muster auf. Also dann denkt man vielleicht so, ja, ein Konzert läuft so ab, ja, Band, Probe, Promo, CD machen läuft so ab. Das heißt, man hat so einen Trott, vielleicht auch gewisse Dinge, die nicht deshalb gefährlich werden, weil sie ein Trott sind, sondern weil sie so zuverlässig funktionieren, dass man sie dann immer wieder weitermacht. Und das ist ja so der Grund, warum Leute in ihrer Arbeit manchmal unglücklich sind. Es ist halt Jahr ein, Jahr aus, passiert immer dasselbe. Mhm. Habt ihr so eine Muster auch? Dass ihr das sagen, und ja. wie geht ihr damit um?
Also ich kann es ganz schnell beantworten. Mit dieser Platte Underdogs. Deswegen heißt es ja auch anders. So ist es auch an der Zeit, es mal wieder anders zu machen, damit man sich an diesen Mustern befreit. Zum Beispiel mit einem externen Produzenten zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel mal nicht Vinyl zu machen, sondern stattdessen halt mal gucken, dass man ein bisschen mehr Promotion versucht zu machen mit Leuten, die man kennenlernt, die einen da ein bisschen unter die Arme zu helfen. Mal gucken, wie weit man kommt. Mhm. Jetzt versuchen wir auch gerade in Deutschland mal echt ein bisschen mehr Fuß zu fassen, echt penetrant Konzerte zu suchen. Und es ist echt ein hartes Brett, flächendeckend in Deutschland Konzerte zu spielen. Für uns. Es ist echt schwierig. Also, aber wir versuchen es halt einfach. Aber dadurch ist es halt auch wieder spannend. Und wir gibt so viele Leute, die uns überhaupt gar nicht kennen. Also insofern ist, klar fängt es dann wieder von null an, aber es ist dann halt auch mal wieder eine andere Herangehensweise. Man macht dann auch wieder, die Musik ist halt also wieder anders. Und genau diese Mechanismen. Also ich kann das echt so krass, also was du alles sagst, das ist absolut so. Also auch gibt ja schon Konzerte, wo ich auf die Bühne gehe und wo ich dann schon in so einem Galgenhumor verfalle, weil ich dann schon so, gut, dann wollen wir mal. Also da ist man auch schon so eine festgefahrene Bulette, also so, merkt das auch. Also und dann muss man sich aber manchmal wirklich da aus diesem Kontext reißen und mal wieder sich ein bisschen eine andere Perspektive sich verschaffen.
Okay.
Guck dir die Sache mal von hinten an.
Machen wir mal.
So. Dann wird's eklig. Manchmal.
Wann war die Party nochmal?
Am 1.2.
Nee, die Party ist auch am 1.2.
Genau, das ist zum Beispiel auch mal tight.
Album-Release und Party am selben Tag.
Ja, genau, das haben wir auch noch nie geschafft.
Verrückt.
Das ist was ganz Neues.
Man kann dich außerdem jeden Mittwochnacht ab 1 auf Radio Fritz hören im Night Flight. Macht ihr eigentlich zusammen oder bist nur du? Das bin ich nie so ganz hintergestiegen. Also offiziell bist nur du das, das weiß ich.
Ja, weil aber das ist mein dauerfreier Mitarbeiter.
Ah, genau,
der Dauergast. Du hast mich im Hintergrund reden.
Der Resident DJ quasi.
Ja,
richtig. Oder?
Der Michael Antrag von Maxis Smart
quasi. Wollt ihr?
Schön.
Wollt ihr noch eure Mutti grüßen oder sonst irgendjemand?
Ich weiß nicht, ob meine Mutti das tatsächlich hört, aber sollte sie ja tatsächlich jetzt das hören und den Podcast so lange gehört haben, dann grüße ich sie natürlich und alle anderen, die es auch geschafft haben, so lange zuzuhören. Und bitte, liebe Leute, unterstützt weiterhin Markus Richter, denn er macht das hier wirklich ganz fleißig und ich würde mir auch wünschen, dass er vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr Licht bekommt hier in deiner Wohnung oder so. Ja, nee, ist schon wirklich toll, wenn ihr jetzt Hallo immer noch da seid. Ihr habt das bestimmt zusammengeschnitten auf.
Das geht zu uns nicht.
Na, dann noch fettere Props. Also,
wenn ihr euch bis jetzt so durchgekämpft
find ich
habt.
Finde ich super. Also schön, dass wir dabei sind.
Wollt ihr noch irgendwas verlosen? Oder einen Zehennagel oder sowas?
Oder einen Zehennagel? Was hast du denn für Fans?
Keine Ahnung. Sie habt ja jetzt gerade sozusagen darauf hingearbeitet, dass naja, also Gästelistenplätze gibt's nicht, Vinyl gibt's auch nicht, weil man muss ökonomisch denken.
Wenn ich jetzt sage, nee, dann so alles, oh, jetzt habe ich so lange zugehört und jetzt gibt's nicht zu verlosen.
Ja, aber das wäre ja auch mal was anderes, ne?
Dass nichts zu verlosen gibt. Ja, genau. Dann machen wir es mal so, es gibt nichts.
Okay,
aber das dafür umsonst.
Geil.
Du kannst ja dann auf persönlicher, privater Basis deine CD, die du von uns umsonst bekommen hast, kannst du ja verlosen und brennst dir die vorher auf den Rechner und wenn du sie gut findest, kaufst du die CD bei uns nochmal.
Das ist doch nicht dein Ernst. Dann machen wir es anders.
Gutes Ende, das finde ich super.
So wie bei der Band, bei Camp,
weißt du? Machen wir genauso. So, außerdem, der Podcast endet immer so, ich fange ja mal an, so mit die Wahrheit ist und er endet auch immer so, nur dass diesen Satz dann die Gäste beenden. Ja, also mir jetzt gleich sagen, was die Wahrheit ist. Seid ihr bereit?
Okay, wir sind bereit.
Die Wahrheit ist?
Ich bin 40.